So, der Knopf ist gedrückt. Danke. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur 59. Sitzung. Also wir schaffen noch die 60. vor der Sommerpause. Und danach gehen wir nicht in Rente, sondern nur in eine vermutlich sehr kurze Sommerpause, um im September dann hier weiterzumachen. Also herzlich willkommen zur 59. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Ich sage es nochmal, die Sitzung ist öffentlich. Sie wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen, kann im Internet verfolgt werden. Und die Sitzung bleibt dauerhaft über die Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich sage für die Damen und Herren der Gäste, die hier oben sitzen, noch mal keine Füße auf die Balustrade. Das, was unter ihren Schuhen ist, fällt gnadenlos und ungebremst auf die Köpfe der Abgeordneten. Das wollen weder die Abgeordneten noch Sie. Also bitte denken Sie dran, auch wenn es oben etwas eng ist, Füße schön hinter der Balustrade lassen. Stellen Sie auch bitte Ihre Mobiltelefone lautlos. Das ist wie im Kino. Und ich darf heute als zusätzlichen Gast, den auch die anderen noch nicht auf der Einladung gesehen haben, bei uns begrüßen die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke. Schön, dass Sie zu dem Thema zu uns gekommen sind. Und da sieht man wieder, dass Gesetze des Bundestages auch gut wirken. Wir haben der Opferbeauftragten das Recht eingeräumt, an allen Ausschusssitzungen zu ihren Themen, so wie sie will, frei teilzunehmen und freuen uns. Das ist ja natürlich ein Thema, was wir gemeinsam auch bearbeiten. Also herzlich willkommen hier bei uns. Die Sitzung besteht aus vier Teilen. Wir haben erst die ohne Debattepunkte sozusagen, die wir entweder zur Kenntnis nehmen oder abstimmen werden, ohne Aussprache. Dann gibt es das Fachgespräch, das ist der Kernpunkt zum Thema Gedenkstättenkonzeption heute. Unter drei dann der Bericht der EU-Kultur- und Medienministerratstagung mit einer Aussprache und unter vier das Europäische Medienfreiheitsgesetz. Wir beginnen wie immer mit den Tagesordnungspunkten ohne Aussprache zur Abstimmung. Das ist unter Tagesordnungspunkt 4 vorgezogen der Antrag der AfD-Fraktion, Berliner Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel jetzt nach historischem Vorbild rekonstruieren in der Drucksache 20/11629. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei der Gruppe Die Linke, bei den Fraktionen CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und FDP, damit abgelehnt. Den Tagesordnungspunkt 5 ohne Aussprache vereinbart, Antrag der AfD-Fraktion, 11 Punkte für unsere Heimat, Kommunen stärken in der Drucksache 20/11624. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei der Gruppe Die Linke, den Fraktionen CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und FDP, damit abgelehnt. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, Kenntnisnahme ohne Aussprache, die Mitteilung der Kommission, Arbeitsprogramm der Kommission 2024, Ratsdokument 13.917/23. Hat jemand etwas gegen die Kenntnisnahme? Dann haben wir das so zur Kenntnis genommen. Tagesordnungspunkt 7 ohne Aussprache vereinbart, auch eine Mitteilung der Kommission, Bericht über die Rechtsstaatlichkeit in dem Ratsdokument Dokument Nummer 11.327/23. Das nehmen wir dann auch zur Kenntnis, ohne dass es Widerspruch gibt. Dankeschön. Und der Tagesordnungspunkt 8 ohne Aussprache, Mitteilung der Kommission über die Verteidigung der Demokratie, Ratsdokument Nummer 16.935/23. Die letzte Kenntnisnahme. Gibt es da Widerspruch? Dann haben wir das so zur Kenntnis genommen. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zu dem ersten großen Tagesordnungspunkt zum Thema Gedenkstättenkonzeption. Als kleine Erinnerung, 1999 ist die Gedenkstättenkonzeption ursprünglich einmal beschlossen worden, 2008 dann fortentwickelt worden. Das ist vor gut 16 Jahren gewesen. Die, die in der letzten Legislatur dabei waren, wissen, dass wir eigentlich schon in der letzten Legislatur die Gedenkstättenkonzeption fortentwickeln wollten. Das hat nicht geklappt. Insofern hoffe ich, dass wir es jetzt in den gut anderthalb Jahren, die wir haben, noch schaffen. Aber werden wir auch, gehe ich fest davon aus. Und wir beschäftigen uns heute unter anderem auch sozusagen als zentraler Inputgeber neben dem, was Frau Staatsministerin Roth an Ausführungen machen wird, mit den Leitlinien, also einer ersten Idee für ein grundsätzliches Verfahren der Fortschreibung und eine grundsätzliche Konzeptfortschreibung der Gedenkstättenkonzeption. Dazu sind sehr herzlich eingeladen für die, die das Konzept, die Leitlinien, nicht das Konzept. Sie haben völlig recht. Sie schreiben ja auch, es sind kein Konzept, sondern es sind Leitlinien zur Entwicklung eines Konzeptes, die für auch die beiden großen Gedenkzeiten, die wir bisher im Gedenkstättenkonzept haben, als Gäste und Sachverständige eingeladen sind. Herr Professor Dr. Jörg Ganzenmüller und Herr Professor Dr. Oliver von Frochem, herzlich willkommen bei uns im Ausschuss. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Dann herzlich willkommen, Frau Staatsministerin Claudia Roth, begleitet von Frau Behring als Abteilungsleiterin K4 Erinnerung, nicht KI, sondern K4 Erinnerungskultur. Das lassen wir nicht von der KI machen, die Erinnerungskultur. Da gibt es zu viele Dinge und wir wissen nicht, womit die gefüttert wird, die KI. Das machen wir lieber noch selber. Das schließen wir mal aus erstmal. Insofern auch jemand mit einem langen Gedächtnis für die Entwicklung der Gedenkstättenlandschaft. Für das Format der Beratung haben wir vereinbart, zuerst einen Bericht der Staatsministerin, 10 Minuten. Die Sachverständigen haben uns schon das Papier zur Verfügung gestellt. Gerne jede noch mal 5 Minuten ein einführendes Statement. Dann 2 Runden durch die Fraktionen, a 3 Minuten beziehungsweise bei der Gruppe 1,5 Minuten. Danach immer eine Antwortrunde der angesprochenen Gäste. Wir rechnen ungefähr mit 1,5 Stunden für diesen Tagesordnungspunkt. Deshalb will ich auch gar nicht viel vorab sagen, obwohl ich sehr viel dazu sagen könnte, werde ich aber nicht tun und gebe Frau Staatsministerin als Erste das Wort für das Intro.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Evelyn Zupke, sehr geehrter Dr. Ganzenmüller, sehr geehrter Dr. Oliver von Rochem. Ich freue mich, dass wir heute über dieses wichtige Thema hier im Ausschuss reden können. Ohne Zweifel hat der Bund gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen die große Aufgabe, dass die Opfer, die im deutschen Namen im 20. Jahrhundert gequält, ermordet worden sind, nicht vergessen werden. Grundlage dieser Verpflichtung ist die Erinnerung an die Opfer der Shoah und der nationalsozialistischen Verfolgung, an den nationalsozialistischen Terror. Und die Gedenkstätten für die Opfer des NS-Terrors, auf der einen Seite, auf der anderen Seite des SED-Unrechts, die Gedenkstätten, bilden den Kern der Erinnerungsarbeit der Bundesrepublik. Sie zu unterstützen, hat uns der Koalitionsvertrag zu Recht aufgegeben, denn tatsächlich ist seit 16 Jahren ja nichts passiert an der Modernisierung oder Aktualisierung des Gedenkstättenkonzepts. Die Gedenkstätten sind das Herz und der zentrale Pfeiler unserer Erinnerungsarbeit und ihre nachhaltige Stärkung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die ich mich immer schon eingesetzt habe und selbstverständlich weiter einsetzen werde. Die Gedenkstätten, und das haben ja viele Gespräche gebracht, die wir auch zusammengeführt haben, stehen angesichts des wachsenden zeitlichen Abstands der Überlebenden, der Zeitzeuginnen, wo es nur noch ganz wenige geben wird und gibt. Angesichts des Wandels in unserer Gesellschaft, die einfach neue Formate der Vermittlung in einer Einwanderungsgesellschaft braucht, angesichts der Digitalisierung und angesichts des schwierigen baulichen Erhalts der historischen Orte und Gebäude, was viele Gedenkstätten zu Recht einfordern, dass sie da Unterstützung bekommen, insgesamt vor wirklich großen, sehr großen Herausforderungen. Hinzu kommen vermehrt Angriffe auf Gedenkstätten, Buchenwald nicht nur, aber auch dort, auch auf Gedenkstättenleiterinnen und Leitern. Wir erleben den Versuch der Relativierung des NS-Massenverbrechens und der Instrumentalisierung des SED-Unrechts durch die neue Rechte. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Gedenkstättenkonzeption zu aktualisieren. Und dafür haben wir im Februar zunächst einen ersten Entwurf eines Rahmenkonzepts Erinnerungskultur in einem sehr kleinen Kreis vorgelegt, in dem die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Shoah und das Unrecht der SED unverändert die zentrale Rolle einnehmen. Ich sage unverändert die zentrale Rolle einnehmen. Und dieses Papier wurde ausdrücklich als ein Entwurf und eine Diskussionsgrundlage für einen notwendigen, ich glaube wirklich, dass es notwendig ist, breiten Diskussionsprozess vorgelegt. Und im Vorfeld, in der Folge, haben Mitarbeitende der BKM und ich zahlreiche Gespräche mit Einzelnen und in größeren Runden geführt. Es begann so der dringend notwendige Diskussionsprozess, in dessen Verlauf der vorgelegte Entwurf Zuspruch und Kritik erfuhr. Und ich glaube, das ist auch ein Ausdruck, dass wir in einer lebendigen Demokratie leben und dass der Streit darüber, wenn er denn zivilisiert abgeht, notwendig und auch sehr, sehr produktiv ist, weil wir daraus ja auch schon Konsequenzen gezogen haben. Zuletzt haben wir uns im Bundeskanzleramt getroffen, an einem großen runden Tisch am 6. Juni mit den Leitungen von 34 Gedenkstätten und Erinnerungsorten an die NS-Verbrechen und das SED-Unrecht. Und Evelyn Zupke war ja bei diesem Treffen auch dabei. Ich fand, das war eine sehr konstruktive, eine sehr offene Atmosphäre, in der wir dort über die Aktualisierung der Gedenkstättenkonzeption gesprochen haben, die wir uns gemeinsam vornehmen wollen. Wir sind uns einig, dass die Geschichtskultur in Deutschland ganz entscheidend von der Arbeit der Gedenkstätten zu den NS-Verbrechen und zur Aufarbeitung des SED-Unrechts getragen wird. Es ist nun vorgesehen, die Gedenkstättenkonzeption des Bundes mit den Themen, ich habe es noch gesagt, Aufarbeitung, Nationalsozialismus, SED-Unrecht unter Berücksichtigung der inhaltlichen Impulse aus den Gesprächen mit den Gedenkstätten, aus Impulse aus den Gesprächen mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen weiter fortzuschreiben und im Herbst dann im parlamentarischen Raum zur Diskussion zu stellen. Bei der Aktualisierung bekennt sich BKM selbstverständlich zu den Prinzipien der bisherigen Gedenkstättenkonzeption. Das heißt, natürlich werden die nationalsozialistischen Verbrechen nicht relativiert, dürfen nicht relativiert werden. Und das von der SED-Diktatur verübte Unrecht darf nicht bagatellisiert werden. Vorwürfe an BKM oder an mich sind wirklich abwegig und auch nicht akzeptabel. Historische Fakten und ihre wissenschaftliche Erforschung bilden weiterhin die Grundlage der Gedenkstättenarbeit. Und die Gedenkstätten sind selbstverständlich unabhängig von politischen Weisungen. Anschließend werden wir das Papier, ich habe es gesagt, nach den Gesprächen, die ja immer konsequent stattfinden, wird das Papier in den parlamentarischen Raum gegeben, wo wir diese Diskussion dann abschließen und auch gemeinsam dafür sorgen wollen und dafür sorgen müssen, dass die wichtige Erinnerungsarbeit der Gedenkstätten finanziell gesichert wird. Ich habe noch keinen Haushalt, wie Sie wissen, aber es ist klar, eine der Prioritäten bei uns, eine der wichtigsten Prioritäten ist genau diese Frage Erinnerungsarbeit und Stärkung der Gedenkstätten. Die Förderung der Gedenkstättenarbeit ist ja primär Kulturhoheit, aber wir arbeiten sehr intensiv und sehr eng mit den Ländern zusammen. Da gibt es einen engen Austausch und eine Kooperation und die Diskussion um das Gedenkstättenkonzept wird natürlich auch im Rahmen der KulturministerInnen diskutiert, beziehungsweise derjenigen, die in den jeweiligen Ländern für Erinnerungspolitik zuständig sind. Das ist nicht notwendigerweise immer die gleiche Person. Andere wichtige Themenfelder der Erinnerungsarbeit, der Erinnerungspolitik, wie zum Beispiel das Thema Kolonialismus. Auch das ist im Koalitionsvertrag, haben wir eine Verantwortung im Koalitionsvertrag, geht es darum, dass entwickelt wird ein Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus, dass wir dort auch dann mit Hamburg, mit Berlin zusammenarbeiten, die ja schon dieses Thema für sich jeweilig aufgesetzt haben. Oder das Erinnern aus und in einer Einwanderungsgesellschaft oder die Frage der positiven Demokratiegeschichte, das vor allem von beispielsweise vom Forum Opposition Widerstand eingefordert wird von Persönlichkeiten wie Roland Jahn, der sagt, ihr müsst auch mal die positiven Errungenschaften der Demokratie mit in eine Erinnerungskultur stärker aufnehmen. Daran arbeiten wir. Dabei werden wir auch die Vertreterinnen und Vertreter der Gedenkstätten mit einbeziehen, beziehungsweise sie haben selber vorgeschlagen, dass sie in diese Diskussion mit einbezogen werden, was mich sehr, sehr freut, weil es ja auch Themen gibt, die bei Ihnen sozusagen jetzt schon thematisiert werden, wie die Vermittlung von unserer Geschichte mit neuen Formen in eine sehr diverse Gesellschaft.
Punktlandung. Sehr schön. Dann darf ich darum bitten, wer möchte anfangen von Ihnen? Herr Ganzmüller.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Frau Zupke. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in den Kulturausschuss des Deutschen Bundestages, um unsere Anliegen in Bezug auf die neue Gedenkstättenkonzeption vorzubringen. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich ein bisschen eher was zu den Rahmenbedingungen sage und Oliver von Frochem dann zu konkreten Wünschen, die wir mit einer Überarbeitung der Gedenkstättenkonzeption verbinden. Ich fange noch mal so ein bisschen, gehe noch mal ein bisschen zurück in die Geschichte, denn dass es eine Gedenkstättenkonzeption des Bundes gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Es gab es lange nicht. Und die Genese der bundesdeutschen Gedenkstätten ist vor allem einer Gedenkstättenbewegung von unten zu verdanken, die häufig erst mal ohne staatliche Unterstützung, manchmal sogar gegen staatliche Widerstände, die historischen Orte erst mal gesichert haben und dann auch zu Lernorten umgewandelt haben. In der DDR ein ganz anderes Bild. Dort haben wir entstehen staatliche Mahn- und Gedenkstätten, sehr große Einrichtungen, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, die wiederum von der SED genutzt werden, um einen staatlich verordneten Antifaschismus zu befördern. Und das ist meine Überzeugung, die deutsche Einheit ist eigentlich das Ereignis, das dazu geführt hat, dass der Bund gemerkt hat, hier muss man handeln. Also vor allem die großen Tanker in Ostdeutschland, die konnte man ja nicht einfach so weiter existieren lassen. Das war sozusagen eine Herausforderung. Und bei der Gelegenheit war klar, wir müssen dieses Feld der Gedenkstätten jetzt eigentlich für Gesamtdeutschland etwas neu ordnen, strukturieren. Und Ergebnis war dann die Gedenkstättenkonzeption von 1999. Und da würde ich noch mal betonen, erst 1999 hat es die Bundesrepublik geschafft, eine gesamtdeutsche Gedenkstättenkonzeption zu entwickeln, die aber wichtig war zur Sicherung der historischen Orte und die eben dann auch seitdem eine wichtige Rolle spielen bei der Aufarbeitung der Verbrechen der beiden Diktaturen. Schon damals, aber spätestens seit 2008 mit der Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption, gibt es eigentlich in der Bundesrepublik einen Konsens darüber, dass die Gedenkstätten wichtig sind und dass es eine staatliche Aufgabe ist, hier einen Rahmen zu schaffen, und zwar einerseits einen finanziellen Rahmen, aber auch einen strukturellen Rahmen, innerhalb denen die Gedenkstätten dann aber frei und politisch unabhängig arbeiten können. Insofern haben es die Gedenkstätten auch begrüßt, dass im aktuellen Koalitionsvertrag eine Überarbeitung der Gedenkstättenkonzeption angekündigt wurde, denn in den letzten 16 Jahren hat sich unsere Gesellschaft verändert. Somit verändern sich auch die Rahmenbedingungen für die Gedenkstätten. Und das ist durchaus sinnvoll, dann die Gedenkstättenkonzeption entsprechend an die neuen Verhältnisse anzupassen. Der von der Staatsministerin ja schon kurz erwähnte Entwurf eines Rahmenkonzepts Erinnerungskultur schien uns für eine Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption ungeeignet, da es doch thematisch weit über die Gedenkstätten hinausging und auch durch inhaltliche Setzungen aus unserer Sicht zu stark in die Arbeit der Gedenkstätten eingriff. Wir haben uns aber am 6. Juni, das hat die Staatsministerin auch erwähnt, einen runden Tisch getroffen und darauf geeinigt, dass die Gedenkstättenkonzeption fortgeschrieben werden wird. Der Fokus wieder ganz auf die historischen Orte gerichtet wird und thematisch weiterhin die beiden deutschen Diktaturen im Zentrum dieser Gedenkstättenkonzeption stehen. Insofern, das möchte ich an der Stelle auch sagen, es sind die Leitlinien der Gedenkstätten, die wir ja im Vorfeld zur Verfügung gestellt haben, vom 25. April diesen Jahres, in dem Punkt bereits überholt. Wir haben ja sozusagen, die Debatte ist eigentlich schon weiter, weil wir uns ja am 6. Juni getroffen haben. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um das Rahmenkonzept der Erinnerungskultur, sondern BKM wird, auch das hat die Staatsministerin gesagt, in enger Abstimmung mit den Gedenkstätten einen neuen Entwurf erarbeiten. Und wir haben unsere Leitlinien aber, wie wir das genannt haben, im Vorfeld der heutigen Sitzung Ihnen dennoch zur Verfügung gestellt, auch wenn sie sozusagen nicht mehr ganz aktuell sind, aber vor allem deshalb, weil sie in der Ausformulierung der Gegenstände, die aus Sicht der Gedenkstätten künftig Teil einer Gedenkstättenkonzeption sein sollten, natürlich nach wie vor aktuell sind. Und das ist ein zweiter Grund, dieses Papier ist mit allen Gedenkstätteninitiativen abgestimmt. Und das schien uns auch nochmal wichtig, dass jetzt nicht nur wir zwei nochmal ein Papier verfassen und präsentieren, sondern dass das ein abgestimmtes Papier ist. Im Hinblick auf den politischen Prozess, in dem wir jetzt sind, ist uns noch eine Sache wichtig. Mit der Gedenkstättenkonzeption des Bundes bestand, ich hatte es erwähnt, in der Bundesrepublik ein Konsens über die Bedeutung der Gedenkstätten und über die gesamtstaatliche Verantwortung für die Gedenkstätten. Und aus dieser Verantwortung ist der Konsens erwachsen, dass Bund, Länder und Gemeinden den Gedenkstätten ihre Arbeit ermöglichen, indem sie die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Und auch wenn es jetzt in den letzten Wochen eine kontroverse Debatte gab, die in den Medien zum Teil auch noch mal etwas zugespitzt und mitunter auch etwas verzerrt dargestellt wurde, so ist uns trotzdem daran gelegen, und das möchte ich betonen, dass es möglichst einen überparteilichen Konsens im Deutschen Bundestag im Hinblick auf die neue Gedenkstättenkonzeption gibt. Denn es ist gerade dieser Konsens, der uns unsere Arbeit ermöglicht, auch und gerade gegenüber antidemokratische Anfeindungen. Dankeschön.
Herr von Brochen, bitte.
Jetzt. Ja, vielen Dank, dass ich auch hier sprechen darf. Danke, Frau Vorsitzende, Abgeordnete und die Kulturstaatsministerin für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ich spreche hier im Namen oder im Auftrag auch des Bereiches der Gedenkstätten für die Erinnerung an die Opfer des NS-Unrechts und möchte jetzt in Ergänzung zu dem, was Herr Ganzenmüller bereits gesagt hat, in dem ich mich vollständig anschließen kann, noch einige zentrale Punkte benennen, die sozusagen aus unserem Bereich auch mal wichtig sind. Bevor ich das tue, würde ich ganz gern einmal kurz auf die Debatte eingehen, die die letzten Wochen auch geprägt hat, und einige Dinge richtigstellen. Also die Verfasser der Leitlinien, also die Gedenkstätten des SED-Bereiches und des NS-Bereiches, begrüßen ausdrücklich die sich wandelnde vielfältige Erinnerungskultur in Deutschland. Und wir bedauern daher sehr, dass durch die Medienberichterstattung teilweise der Eindruck entstanden ist, dass wir uns gegen die Förderung weiterer erinnerungskultureller Themen jenseits des Gedenkens an die NS-Verbrechen und das SPC-DDR-Unrecht ausgesprochen hätten. Diesen Eindruck möchte ich entschieden zurückweisen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Kulturstaatsministerium 2021 ein Rahmenkonzept zur Weiterentwicklung der Orte der Demokratie auf den Weg gebracht hat. Und wir hoffen auf eine kritische Auseinandersetzung und auch zu den Gefährdungen der Demokratiegeschichte und auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft mit diesem Bereich. Ebenso finden wir es richtig und wichtig, dass der Bund und das Land NRW in Köln den Aufbau des Dokumentationszentrums und Museums für Migration, Übermigration in Deutschland gefördert hat bzw. fördern wird. Und wir hoffen, dass von hier aus ein Signal in andere Bundesländer und Kommunen kommt, sich stärker mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn auch dieses Thema bedarf einer größeren gesellschaftlichen Sichtbarkeit. Für diese und andere sachgerechte Erweiterungen und Themenfelder benötigt es weiterhin gute Konzepte und Förderstrukturen auch auf Bundesebene. Allerdings jenseits der Gedenkstättenkonzeption, die sich auf die historischen Orte staatlichen Unrechts und Staatsverbrechen der Vergangenheit orientieren sollte. Und mit Blick auf diese Weiterentwicklung des Gedenkstättenkonzepts sind wir in einem Austausch mit dem Kulturstaatsministerium. Ich möchte noch einmal betonen, sozusagen, das vorgesehen ist, das Gedenken an die Phasen staatlich verübten Unrechts in der deutschen Geschichte und dessen Opfer ins Zentrum einer Weiterentwicklung weiterhin zu stellen und dabei von den zentralen historischen Orten auszugehen, die für diese Verbrechen stehen und für die die Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. Dabei gilt auch in Zukunft, dass die NS-Massenverbrechen in der deutschen Gedenkkultur weiterhin eine herausgehobene Stellung einnehmen müssen. So betonen die Leitlinien die besondere Verantwortung für das Gedenken an die Massenverbrechen des Nationalsozialismus und setzen die SED-Verbrechen dazu in ein unter unseres Erachtens angemessenes Verhältnis. Die Leitlinien definieren des Weiteren die Verbrechen des deutschen Kolonialismus als Resultat gesamtgesellschaftlich getragener rassistischer Vorstellungen und staatlich organisierten Unrechts. Die amtierende Regierung hat, darauf hat Claudia Roth hingewiesen in ihrem Eingangsstatement, versprochen, ein Konzept für einen Lernerinnerungsort vorzulegen. Und eine künftige Gedenkstättenkonzeption könnte und sollte sich zu diesem Vorhaben bekennen und auch einen Weg aufzeigen, wie historische Orte von gesamtstaatlicher Bedeutung in diesem Themenbereich staatliche Förderung erhalten können. Die während des Kolonialismus verübten Verbrechen müssen dabei jedoch mit denen der nachfolgenden Generationen in ein Verhältnis gesetzt werden und wo nötig davon auch abgegrenzt werden. Auch dürfen dadurch den NS-Verbrechen nicht verharmlost und der SED-Bereich die Verbrechen oder das Unrecht nicht bagatellisiert werden. Für die Weiterentwicklung des Gedenkstättenkonzeptes gibt es darüber hinaus folgende Aspekte von besonderer Bedeutung. Eines wurde schon genannt, nämlich, dass die Gedenkstätten weiterhin, um ihre Glaubwürdigkeit zu behalten, eine Unabhängigkeit von politischen Weisungen und den Schutz vor Instrumentalisierungsversuchen durch den Staat bedürfen. Die Ausweitung staatlicher Förderung auf andere Bereiche darf nicht auf Kosten einer auskömmlichen Finanzierung des Gedenkens an die genannten beiden Verbrechenskomplexe bedeuten. Und die Gedenkstättenkonzept sollte die dezentrale Gedenkstättenlandschaft als demokratische Errungenschaft würdigen. Diese Landschaft sollte gemeinsam mit den Ländern und Kommunen als Stützpunkte einer demokratischen Erinnerungskultur, wie es im Schlussbericht der Enquete-Kommission von 1998 heißt, erhalten werden. Dies gilt insbesondere in Zeiten ihrer zunehmenden Anfechtung, die auch eine Anfechtung der liberalen Demokratie ist. Ich habe jetzt noch einige Bereiche aufgezählt, die einer besonderen Förderpolitik und Struktur bedürfen. Allerdings hat Frau Staatsministerin diese Bereiche bereits benannt. Ich nenne ganz kurz mal die Stichworte. Es geht um den Bereich der Vermittlung einerseits, es geht um den Bereich der Forschungsförderung, es geht um den Bereich der Digitalisierung als Herausforderung und es geht natürlich auch um den Bereich der Situation, dass wir als zeithistorische Museen Sanierung und Halt für die Bausubstanz brauchen. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt in die Fraktionsrunden. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion. Wer beginnt? Frau Schenderlein, bitte.
Jawohl, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin und sehr geehrte Sachverständige. Zunächst ein kleiner Vorab-Sache. Uns hat es etwas verwundert, dass über das Ausschussbüro nochmal eine Presseschau weitergeleitet wurde seitens BKM, weil wir ja alle über die Möglichkeit verfügen, Presseartikel zu erhalten und sie auch wahrzunehmen, war auch von der Ausrichtung und Ausgewogenheit etwas, wie wir fanden, einseitig. Also der eine Artikel vom 2. März will zu viel und leistet zu wenig. Der Süddeutschen Zeitung war beispielsweise nicht mehr dabei. Das nur als vorweggenommener Hinweis. Nun zur Thematik als solches. Die Ampel hatte ja tatsächlich vor 2 Jahren angekündigt, die Gedenkstättenkonzeption, die ja an sich erstmal sehr tragend gewesen ist, die viele Jahre auch wirklich eine hervorragende Grundlage gebildet hat, zu aktualisieren und auch die Gedenkstätten auskömmlich zu finanzieren. Wir hatten immer wieder auch nachgefragt, mit welchen Akteuren denn BKM im Austausch ist. Und die Antworten waren immer so, man sei mit den relevanten Akteuren im Austausch, man würde eine breite Expertise einbeziehen, Und das haben wir dann 2024 nochmal gefragt und die Antwort war dann ganz ähnlich. Aber anhand dessen, was wir ja nun in den letzten Wochen intensiv wahrgenommen haben, müssen wir feststellen, dass es eben nicht diese angekündigte Einbindung gegeben hat und dass es also offensichtlich nicht so gewesen ist, dass man doch so notwendigen Experten mit einbezogen hat. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, weshalb dann der Aufschrei so besonders groß gewesen ist. Und man muss es ja auch sagen, es kam ja vor allen Dingen auch von wissenschaftlicher Seite. Und insoweit muss man schon das doch für sehr, ja, also schon sehr beachtlich einschätzen, dass es da hier diesen öffentlichen Diskurs auf diese Weise so gegeben hat. Also es wurde ja auch doch sehr kritisch, zum Beispiel auch als geschichtsrevisionistisch bezeichnet oder eben auch kritisch gesehen, dass es, dass hier eine Vermischung entstanden ist. Und das ist für uns etwas, was doch ganz, ganz wesentlich ist, dass man eben staatliche Willkür in einer Diktatur nicht mit staatlichen Verfehlungen in einer Demokratie gleichsetzt. Und eben, dass es auf gar keinen Fall zu Schwerpunktverschiebungen zulasten von Gedenkstätten und Erinnerungsorten geben darf. Weder darf die NS-Diktatur marginalisiert, noch die SED-Diktatur auf die deutsche Teilung reduziert werden. Das ist zumindest erstmal für uns grundlegend, wenn wir jetzt weiter diskutieren und jetzt doch den Fokus mehr darauf legen, dass die Gedenkstättenkonzeption als solches und nicht das Rahmenkonzept vorgeschlagen wird. Daher meine Frage an Staatsministerin Roth zum Zeit- und zum Verfahren noch mal sehr deutlich. Also wie werden hier die Akteure eingebunden? Wie ist der genaue Ablauf? Wann wird das Parlament eingebunden? Und wie geht es weiter mit dem Rahmenkonzept und dort die parlamentarische Einbindung?
Vielen Dank. Für die SPD beginnt Frau Schiede.
Richtig. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Frau Staatsministerin, ich glaube in der Tat, es ist notwendig, nach 16 Jahren dieses Gedenkstättenkonzept sich noch einmal anzuschauen. Und nun gut, also der Anfang ist wenig geglückt, aber gleich von geschichtsrevisionistischen Wegen zu sprechen, ist auch ein bisschen abwegig. Wir haben uns ja jetzt, haben wir ja gerade gehört, man ist sich ja jetzt einig, dass man das Gedenkstättenkonzept allein jetzt sich anschaut und dass man sich konzentriert auf diese beiden deutschen Diktaturen. Und das finde ich auch richtig. Ich hätte an unsere beiden Experten die Frage: In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie unter dem Stichwort Förderkriterien und Finanzierung von einem Umdenken der bisherigen als Obergrenze festgelegten hälftigen Förderung des Bundes. Und da würde mich interessieren, wie haben Sie sich da schon konkretere Gedanken gemacht? Was schwebt Ihnen denn da vor und was ist mit Flexibilisierung durch die Nutzung von Drittmitteln gemeint?
Dann übernehme ich die anderen anderthalb Minuten in dieser ersten Runde für das Thema als Berichterstatterin meiner Fraktion. Vielleicht zwei Sätze am Anfang. Ich denke auch, wir sollten uns heute auf die Gedenkstättenkonzeption und Fortentwicklung derer konzentrieren, weil das der Auftrag im Koalitionsvertrag ist. Bei dem Rahmenkonzept gibt es wirklich sehr unterschiedliche Auffassungen. Und ich würde nur sagen, mich hat halt nachdenklich gemacht, dass eine der Landesbeauftragten für die SED-Opfer gesagt hat, es gab schon mal einen Staat, der ein Erinnerungskonzept uns vorgeben wollte. Also wir sollten zumindest das berücksichtigen, wenn sozusagen der andere Bereich Rahmenkonzept heißen soll. Ich finde, das ist tatsächlich exekutiver Seite schwierig. Aber ich weiß auch, dass das nicht so gemeint war. Aber wenn es so angekommen ist, gibt es da noch viel Gesprächsbedarf. Das will ich nur am Anfang sagen. Ansonsten sage ich nochmal herzlichen Dank für die Vorlage der Leitlinien. Da ist ja etliches drin, was wirklich wichtig ist und angesprochen werden muss. Die veränderte Gesellschaft, in der wir leben, natürlich mit anderen Anforderungen an die Landschaft der Gedenkstätten, die gewachsene Landschaft der Gedenkstätten, die ja per Zufallsprinzip ein bisschen gewachsen ist, sehr unterschiedlich in den Ländern. Dann in Ost und West die unterschiedliche Entstehungsgeschichte. Einmal als Grassroots im Westen stark durch bürgerschaftliches Engagement vorangetrieben, im Osten dann nach 90 auf eine staatlich organisierte Gedenkstättenlandschaft, die zumindest die Orte auch gesichert hat, getroffen ist. Und im Osten nochmal dazu, und da würde ich dann gerne, wenn Sie da ist, an Frau Zupke nochmal die Frage weitergeben, die Orte doppelter Diktaturerfahrung, die wir ja in dieser besonderen Form nur im Osten haben, mit beiden Säulen des jetzt bestehenden Gedenkstättenkonzepts, einmal Nationalsozialismus und einmal SED-Unrecht, welche Besonderheiten wir da zu beachten haben. Vielen Dank. Dann als nächstes für die AfD, Herr Frömming, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also zunächst einmal denken wir schon, dass man die Diskussion über das Gedenkstättenkonzept jetzt nicht losgelöst sehen kann von all dem, was wir in den letzten Monaten, Jahren beobachtet haben. Die Vorfälle auf der Documenta in Kassel haben wir ja auch schon erläutert, dann kam die Berlinale. Wir haben heute Morgen im Bildungsausschuss auch noch mal über die anti-israelische Boykottbewegung gesprochen und so weiter und so fort. Und da muss man ja schon zur Kenntnis nehmen, dass all diese Vorgänge etwas eint, nämlich der Versuch, dem Kolonialismus eine besondere Rolle zuzuschreiben. Das wird sozusagen als eine neue Leitmetapher, zumindest von einigen, möchte ich Ihnen nicht unterstellen, wird versucht, diesen Kolonialismus als neue zentrale Metapher zu installieren, sodass nie wieder, dann nicht wie bisher vielleicht heißen könnte, nie wieder Auschwitz oder Holocaust, sondern nie wieder Kolonialismus. Und das ist richtigerweise eben schon gesagt worden, dass hier, glaube ich, es falsch wäre, das auf eine Stufe zu stellen, sondern für uns ist klar, hier muss die Erinnerungskultur, so wie wir sie bisher gepflegt haben, bei ihrer Prioritätensetzung bleiben. Jetzt komme ich zu meinen Fragen. Es ist eben schon angedeutet worden, wie problematisch eine staatlich gelenkte Erinnerungskultur wäre, wie wir sie in der DDR hatten. Das wollen wir nicht. Nun ging ja auch hier leider die Initiative von der Politik aus und nicht, wie es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, von den Gedenkstätten selbst. Was kann denn, ich stelle die Frage einfach mal an Sie beide, was kann oder sollte denn vielleicht Ihrer Meinung nach strukturell verändert werden, damit gar nicht die Versuchung für die Politik besteht, hier vielleicht lenkend in die Erinnerungskultur einzugreifen? Kann man da an eine Art Grundfinanzierung denken, ähnlich wie wir das aus dem Bildungs- und Wissenschaftsbereich auch kennen? So, dann, das wäre also die erste Frage, die ich stellen möchte. Und die zweite Frage wäre dann aber doch noch mal, haben Sie den Eindruck, dass das BKM sich jetzt von dem ersten Entwurf, der ja zumindest kurzzeitig online stand und der ja auf breite Kritik gestoßen ist, nicht nur aus der Reihe der Wissenschaftler und der Gedenkstätten, sondern übrigens auch in den Medien, die Kollegin Schenderlein hat es ja eben schon erwähnt, haben Sie den Eindruck, dass man sich von diesem Entwurf nun grundlegend verabschiedet hat oder soll der sozusagen auf anderem Wege jetzt irgendwie doch noch einfließen in die neue Überarbeitung des Gedenkstättenkonzeptes? Vielen Dank.
Für die FDP bitte Herr Hacker.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Herren Professores, herzlichen Dank, dass Sie der Einladung unserer Ausschussvorsitzenden heute in den Kulturausschuss gefolgt sind. Und herzlichen Dank auch, dass Sie sehr schnell reagiert haben und Position bezogen haben, als erste Ideen öffentlich wurden, wie das Gedenkstättenkonzept denn neu gefasst werden könnte, beziehungsweise auch erweitert werden könnte. Der Koalitionsvertrag hat vor jetzt mittlerweile gut 2,5 Jahren ja an die Bundesregierung den Auftrag gegeben, das Gedenkstättenkonzept zu überarbeiten. Nicht, weil wir der Meinung sind, es müsste was neu geschaffen werden, sondern weil wir gesellschaftliche Veränderungen ja alle spüren. Und dass wir auf das besonders achten müssen, wofür wir in der ganzen Welt, also zumindest bei meinen Reisen in Europa, ich immer wieder darauf angesprochen werde, was wir als Deutschland gut hinbekommen haben. Den distanzierten Blick auf die eigene Vergangenheit, die Aufarbeitung, das Aufeinanderzugehen über die Gräben der Vergangenheit hinweg und immer den Blick, dass das Erinnern der Vergangenheit, vor allem der Auftrag für die Zukunft ist, dass wir das sehr intensiv, auch sehr schmerzhaft, aber gut hinbekommen haben. Und trotzdem haben wir die Veränderungen in unserer Gesellschaft und trotzdem müssen wir darauf reagieren. Da geht es um Bildung, da geht es um Aufklärung, da geht es um Information. Unsere Gesellschaft hat sich durch Zuwanderung verändert. Auch da müssen wir dafür sorgen, dass Menschen, die zu uns gekommen sind, verstehen lernen, warum manche Entscheidungen bei uns getroffen werden, wie sie getroffen sind, warum das Existenzrecht Israel nicht in Frage gestellt werden wird und warum auch das Selbstverteidigungsrecht Israel nie in Frage gestellt werden wird. Und jetzt haben wir in dieser Legislatur nicht mehr allzu lange Zeit. Das heißt, auch hier drängt die Zeit, die Expertise, die Sie einbringen, ist notwendig. Ich hoffe, dass genauso auch der Deutsche Bundestag eingebunden wird, weil auch hier haben wir über die einzelnen Fraktionen hin durchaus Expertise aufgebaut über die Jahre und können uns auch hier positiv einbringen. Meine Frage, wenn es um die bildungspolitische Komponente geht, was wären die dringendsten Dinge, die wir erledigen müssen? Und ich weiß, dass vieles davon mit Geld zu tun hat. Und wie können wir auf die veränderten medialen Wahrnehmungen, gerade auch der jungen Generation, reagieren? Zeitzeugen haben wir zunehmend Maße weniger, für die Zeit des Nationalsozialismus kaum mehr. Und auch das muss sich ja verändern. Und ich möchte die Frage von der Frau Schenderlein an Claudia Roth noch mal betonen. Wie wird auch das Parlament dann mit einbezogen? Wie finden die Abstimmungen nicht nur mit den Gedenkstätten, mit den Akteuren der Erinnerungskultur, sondern auch mit dem Parlament statt?
Vielen Dank. Für die Linke, für die Gruppe Herr Korte, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde Frau Staatsministerin noch mal gerne was zu dem ganzen Ablauf eigentlich wissen. Denn die Kritik, die es an dem ersten Entwurf gab, das war nicht nur Kritik, das war eine vernichtende Kritik. Auch in der Gänze, was ich auch nicht für möglich kann, aber fragt sich auch, wer sowas eigentlich aufschreibt. Denn das Problem ist, man kann ja eine Erweiterung auch der Themenbereiche in einer Gedenkstättenkonzeption vornehmen. Aber man muss doch in der Lage sein, eine Gewichtung vorzunehmen. Und das muss also ein bemerkenswert unwissender Mensch gewesen sein, wer sowas aufschreibt. Und dafür tragen Sie schon politisch die Verantwortung, dass sowas überhaupt gemacht wird. Also das will ich auch nochmal in aller Klarheit sagen. Meine zwei Fragen wären zum einen, es ist ja eigentlich so, und das war eigentlich damals auch vorgesehen, dass man die jetzt gültige Gedenkstättenkonzeption natürlich zunächst mal evaluieren muss. Und jetzt wird gesagt, also im Oktober wollen wir das Ganze hier über die Bühne bringen. Also da kann man ja keine ernstzunehmende Evaluierung machen. Und das wäre nun erstens aus politischen Gründen notwendig, eine Evaluierung vorzunehmen der Gedenkstättenarbeit in diesem Land. Und vor allem, um eine Bestandsaufnahme zu bekommen über Personal, über Anforderungen. Das wäre die erste Frage, ob das geplant ist. Und die zweite Frage wäre, stellen Sie eigentlich auch das, so wie den Antrag morgen zur Euthanasie, unter Haushaltsvorbehalt? Oder können wir damit rechnen, dass, wenn wir diese Konzeption machen, dass es eine langfristige Finanzierung für die Gedenkstättenarbeit gibt, ja oder nein?
Für Bündnis 90 Die Grünen, wer? Frau Schönberger, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kulturstaatsministerin, liebe Gäste. Vorweg will ich ein paar Worte sagen, dass wir uns nicht dran gewöhnen. Ich finde die Auslassungen der AfD-Fraktion zum Thema Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte sind hier und immer unerträglich, muss ich voranstellen. Ich glaube, insgesamt haben wir aber in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir sehr wohl zu einem konstruktiven Miteinander in der Weiterentwicklung der Gedenkstättenkonzeption finden können. Bereits im Januar hatten wir ein grünes Fachgespräch mit vielen AkteurInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gedenkstättenlandschaft und haben darüber gesprochen, was sind eigentlich die Herausforderungen der Institutionen und Initiativen. Frau Roth hat gerade ausgeführt, dass sie weitere wichtige, tiefgreifende Gespräche geführt hat. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Thema Weiterentwicklung der Gedenkstättenkonzeption überfällig ist. Die Lücken in der deutschen Erinnerungskultur sind lange bekannt. Die Herausforderungen der Gedenkstätten, zum Beispiel knappe Mittel oder Überlastung der Strukturen, genauso. Und unsere Gesellschaft hat sich verändert. Wir sind vielfältiger, digitaler, schnelllebiger. Und Herr Ganzenmüller hat es angedeutet, nach dem Nationalsozialismus wollten die meisten Deutschen und die damaligen Regierungen sich nicht nur raushalten, sondern sie wollten eigentlich auch das in einer Zustimmungsdiktatur begangene Unrecht vergessen. Und Erinnerungskultur, wie wir sie heute kennen, musste erkämpft werden von Überlebenden des Nationalsozialismus, von marginalisierten Gruppen. Das heißt, die heutige Erinnerungskultur ist trotz all ihrer Schwächen eine Errungenschaft und die gilt es jetzt weiterzuentwickeln und das machen wir gemeinsam und deswegen ist es gut, dass wir heute dieses Gespräch führen. Meine erste Frage ist an Herrn Ganzenmüller. In Gesprächen mit PraktikerInnen der politisch-historischen Bildungsarbeit habe ich ganz oft gehört, dass es ein verändertes Aufgabenfeld gibt durch die zunehmende Digitalisierung. Da würde mich interessieren, wie Sie das wahrnehmen und wie sich das auch abbilden muss in der Unterstützung von Gedenkstätten. Und zwei weitere Fragen an Herr von Wrochem. Angesichts der Situation, dass die extreme Rechte gerade stärker wird, dass wir explodierendem Antisemitismus gegenüberstehen, mehren sich gerade die Stimmen, die sagen, dass politisch-historische Bildungsarbeit sich noch mehr fokussieren müsste auf die Ideologie der NationalsozialistInnen, auf diese antisemitische, rassistische, völkische Ideologie. Wie beurteilen Sie das und wie müsste sich das abbilden in der Unterstützung der Gedenkstättenlandschaft? Und heute ist ja auch schon, zweite Frage, ein paar Mal gefallen, dass man Gedenkstätten und historische Orte absichern muss vor möglichen Regierungsbeteiligungen von Kräften, die kein Interesse an Erinnerungsarbeit haben, wie wir sie heute kennen, wie sie uns vorschwebt. Und da würde mich auch interessieren, wie Sie das sehen. Wie könnte so eine Absicherung aussehen? Vielen Dank.
Vielen Dank für die erste Fraktionsrunde. Wir haben gerade kurz besprochen, wir würden gern zuerst den Sachverständigen beiden die Möglichkeit geben zu antworten. Dann Frau Staatsministerin und dann Frau Zupke.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Ich versuche das mich kurz zu halten. Die erste betrifft die Frage nach der heftigen Förderung des Bundes. Das ist tatsächlich ein Anliegen, was insbesondere für die finanzschwacheren Bundesländer wichtig ist. Ich komme aus Thüringen. Da ist es einfach so, dass wenn es große Maßnahmen gibt und die Gedenkstätte Buchenwald ist in Thüringen, das ist eine der ganz großen, dann ist das für das Land oft schwieriger, diesen heftigen Anteil zu leisten, als das für andere Bundesländer der Fall ist. Dann haben wir zum Teil ja auch noch Gedenkstätten in kommunaler Trägerschaft. Da sieht es dann sozusagen noch schwieriger aus. Das heißt, keiner will die Länder und auch die Kommunen aus der Verantwortung lassen. Aber das ist einfach mal als Problem adressiert, dass diese heftige Förderung einerseits sehr gut ist, aber ich sag mal für manche Länder leichter zu stemmen als für andere. In eine ähnliche Richtung ist dann auch die Frage der Flexibilisierung der Drittmittel. Das ist dadurch, dass wir als Gedenkstätten im Bereich Kultur sind, ist es häufig nicht möglich, Töpfe anzuzapfen, die eben nicht im Kulturbereich sind. Stichwort Wissenschaft, BMBF zum Beispiel. Also das wäre, glaube ich, wichtig. Das geht, indem man sich Partner sucht. Das halte ich ehrlich gesagt auch für eine wichtige Sache, die man auch in die Gedenkstättenkonzeption mit aufnehmen könnte, dass etwa Universitäten als Partnerin von Gedenkstätten fungieren. Darüber ließen sich dann auch noch mal ganz andere Drittmittel akquirieren. Zu den Orten der doppelten Diktatur fragen, da könnte man jetzt viel sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir im Vergleich zu den 1990er Jahren, als wir ja doch diese sehr aufgeheizte Speziallagerdebatte hatten, doch das an den meisten Orten befriedet oder halbwegs befriedet ist. Auch da kenne ich die Thüringer Verhältnisse besser. In Buchenwald ist das weitestgehend befriedigt, indem man eben doch eine klare, ein Stück weit auch Trennung vollzogen hat und einerseits den Opfern der nationalsozialistischen Konzentrationslager gedenkt, andererseits eben räumlich getrennt den Opfern der sowjetischen Speziallager und dabei auch thematisiert, dass NS-Funktionsträger, die sozusagen für die Konzentrationslager mitverantwortlich waren, dann eben auch in den Speziallagern waren. Das macht die Geschichte kompliziert, weil da Täter zu Opfern wurden. Aber ich glaube, da haben die Gedenkstätten inzwischen ganz gute Wege gefunden, das in einer Art und Weise zu verbinden, dass diese schmerzhaften Auseinandersetzungen so heute, vielleicht nicht an jedem Ort gleich, aber weitestgehend nicht mehr stattfinden. Die Vermessung oder die Versuchung, dass Politik nicht auf die Idee kommt, in Gedenkstätten einzugreifen politisch, was kann man da tun? Da ist sicherlich, muss man noch mal über die Strukturen nachdenken, inwieweit gewissermaßen Stiftungsräte etc. besetzt sind. Ich will an der Stelle aber auch sagen, es ist die AfD in Thüringen, die angedroht hat, das Gesetz zur Gedenkstätte Buchenwald zu verändern und Gedenkstättenleiter zu entlassen. Also unsere Sorgen rühren eher daher. Und ansonsten ist die Ansonsten ist die verabschiedet, die Konzeption Erinnerungskultur, das Papier, so hatten wir es am runden Tisch besprochen, erstmal nicht mehr Gegenstand der weiteren Verhandlungen, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf die Gedenkstättenkonzeption und die Überarbeitung. So ist das verabredet. Ich habe jetzt keinen Grund daran zu zweifeln. Bildungspolitisch, das sind die beiden Fragen, die ich jetzt mal zusammennehme, und Digitalisierung. Tatsächlich ist es ja so, dass Gedenkstätten, die historischen Orte eigentlich das Zentrale sind, dass sie auch ausstellen sozusagen und der Besuch der historischen Orte eigentlich auch das ist, was wir für wichtig halten, um an diesen Orten etwas zu lernen. Also es sind eben Gedenk- und Lernorte. Nichtsdestotrotz findet Geschichtskultur natürlich vermehrt im digitalen Raum statt. Und ich denke, Gedenkstätten müssen darauf reagieren und können nicht nur sich auf die Orte konzentrieren. Das ist eine große Herausforderung. Da sind wir auch gerade ganz am Anfang. Es gibt aber hier auch schon Beispiele, wie man versucht, den historischen Ort gewissermaßen irgendwie ins Digitale zu übersetzen. Und damit meine ich jetzt nicht nur zu filmen und ins Internet zu stellen, sondern tatsächlich den Ort vermitteln im Digitalen. Das ist, glaube ich, eine Zukunftsaufgabe. Wir stehen aber vor der Herausforderung, dass solche Formate, wenn sie entwickelt werden, momentan noch überwiegend durch Projektmittel finanziert sind, was dazu führt, dass solange die Projektmittel da sind, kann man so eine digitale Struktur aufbauen, aber deren Betreuung ist auch aufwendig. Und das ist die Gefahr, dass dann natürlich, wenn die Projektmittel aus sind, da sozusagen das Ganze dann nicht länger betreut wird. Oder man muss eben andere Ressourcen von woanders abziehen. Also das ist, denke ich, was wir deshalb auch gesagt haben, was wichtig ist für die neue Gedenkstättenkonzeption, hier Überlegungen anzustellen, wie man den Gedenkstätten das ermöglicht, stärker im digitalen Raum präsent zu sein, ohne die eigentlichen Aufgaben am historischen Ort natürlich zu vernachlässigen.
Herr von Rofen.
Ja, jetzt hat ja Herr Ganzmüller schon einiges beantwortet. Ich versuche das mal sozusagen darauf zu beschränken, was jetzt nicht so im Fokus stand von Herrn Ganzmüller. Nur einen Satz zur heftigen Förderung vielleicht noch. Es gibt auch Bundesländer, die weniger als die Hälfte vom Bund bekommen. Das muss man auch mal sagen dürfen an der Stelle. Und da müsste man auch noch mal drüber nachdenken. Also die Gleichbehandlung von Gedenkstätten, Landschaften in Deutschland. Die Frage der Verschiebung der staatlich gelenkten Erinnerungskultur. Also ich meine, das geht nicht um die Frage entweder Kolonialismus oder SED oder NS-Unrecht. Es geht um ein gutes Verhältnis dieser Themen zueinander im Bewusstsein der Verhältnismäßigkeit auch der Erinnerung und des Gedenkens. Da geht es auch um staatliche Förderpolitik im Zweifel, weil Erinnerungskultur ganz sowieso nicht staatlich reguliert werden. Die kommt von der Gesellschaft und wird immer wieder im Wandel sein. So, das ist mal eine Beobachtung von meiner Seite aus. Und ich meine, eine Partei, die 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur fordert, die ist da sowieso nicht satisfaktionsfähig an der Stelle. So muss ich mal sagen. Die Frage der extremen Rechten und der Frage des Antisemitismus. Also natürlich haben wir keine Patientrezepte. Und die Frage, ob man die Ideologie stärker an den Mittelpunkt stellt, ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, man müsste insgesamt das Thema der strukturellen Bedingungen von Täterschaft und des Umschlags von Diktatur oder von Demokratie in Diktatur stärker fokussieren und die Frage der Rolle der Mehrheitsgesellschaft. Also wir haben eine sehr stark opferzentrierte Erinnerungskultur in Deutschland und das ist auch richtig in Anerkennung sozusagen der Leiden, aber es ist durchaus notwendig, diesen Blick zu verstärken auf die Ursachen und die Formen und die Mitwirkung der Mehrheitsgesellschaft an der Stelle. Zu der Frage der Bildungs-, was sozusagen auf der Agenda steht und auch was besonders wichtig wäre und was es braucht. Also es braucht mehr Zusammenarbeit über Vernetzung von Gedenkstätten. Es braucht mehr Bildungsangebote sowie Qualifizierungs- und Weiterbildungsformate, um eben auch partizipative und inklusive Zugänge, Austausch und Reflexionsräume zu ermöglichen. Überhaupt das ganze Thema Inklusion und Diversität ist auch ein Thema, was an Gedenkstätten auch sehr stark verhandelt wird und verhandelt werden muss. Und um noch ein weiteres Thema zu nennen, das wurde jetzt auch schon benannt, die digitalen Herausforderungen. Es geht ja auch um die Sicherung unserer digitalen Grundbestandteile sozusagen. Und also von Artefakten, von Interviews und so weiter. Das ganze Thema Digitalisierung ist ja auch die Sicherung von Kulturgut. Aber natürlich auch die Frage, wie kann man heute Menschen erreichen, die überwiegend im Digitalen leben? So, gerade die jungen Generationen. Da muss man ja beobachten, dass natürlich junge Menschen gar nicht gefeit sind vor rechten Ideologien, sondern dass eben tatsächlich das Medium Digitalität auch bespielt werden muss, auch kritisch bespielt werden muss in unserem Bereich. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein.
Bitte, Frau Schatzmann.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch danke für die Fragen. Ein Entwurf ist ein Entwurf. Den kann man gut finden oder nicht gut finden. Und Entwurf ist dazu da, dass man ihn auch verbessert, verändert, ergänzt oder auseinandernimmt. Und genau das passiert. Und ich bin dankbar, dass es eine Debatte gibt. Weil ich glaube, dass eine Debatte, wie sieht Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik in unserer Gesellschaft aus, ist dringend notwendig. Übrigens auch aus einer europäischen Perspektive. Wenn ich mir die Europawahlen angucke und wer da alles jetzt unterwegs ist, haben wir da, glaube ich, allen Grund, das auch europäisch oder stärker europäisch zu diskutieren. Man kann uns viel unterstellen, das ist nämlich mal BKM in Schutz, aber Geschichtsrevisionismus oder Bagatellisierung ist wirklich abwegig. Also das will ich mal wirklich sagen, was BKM, seit es es gibt, geleistet hat in dieser Frage, ist so unglaublich wichtig und gut. Kann man dann bitte mich kritisieren, aber nicht BKM, sowas zu unterstellen. Das ist wirklich unzulässig und auch ehrlich gesagt eine Relativierung von denen, die wirklich die Geschichte relativieren wollen und die Geschichte entsorgen wollen. Ich will es nochmal sagen. Wir haben fest verabredet, das Gedenkstättenkonzept ist ein eigenständiges, wichtiges, nicht Paket, ein wichtiges Anliegen. So. Und darum geht es jetzt auch heute. Und da geht es um NS, Verbrechen und um SED, Unrecht. Darum geht es jetzt. Das ist der eine geschlossene, wichtige Teil. Darüber hinaus wird es aber selbstverständlich auch das geben, was uns auch im Koalitionsvertrag was von uns verlangt wird und was ich auch richtig finde, dass wir unser koloniales Unrecht oder überhaupt mal unsere koloniale Vergangenheit anfangen zu bearbeiten. Das Land Berlin ist da unterwegs, ganz, ganz weit positiv unterwegs. Das Land Hamburg ist unterwegs und wir haben die Aufgabe, einen kolonialen Lern- und Erinnerungsort überhaupt mal zu definieren. Deswegen ist es gar nicht im Gedenkstättenkonzept drin, weil es gibt gar keine Gedenkstätte. So. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber auch sehr frühzeitig dann hier diskutieren würden im Ausschuss. Ja, wie sieht es denn aus, unser Umgang mit dem kolonialen Unrecht? Darum geht es jetzt aber hier nicht. Und es geht im dritten Punkt tatsächlich, wie sieht Erinnerung in einer Einwanderungsgesellschaft aus und aus einer Einwanderungsgesellschaft. Und da gibt es viele Verknüpfungen jetzt zum Gedenkstättenkonzept. Denn wenn man sich mal anguckt, geht eine Klasse aus Augsburg zum Beispiel, besucht die Gedenkstätte in Dachau, dann sind da ungefähr 70-80% junge Menschen oder Schüler, Schülerinnen, die eine Migrationsgeschichte haben. Ja, wie adressiere ich die, die sozusagen eine andere Biografie haben, als die, die sozusagen auch Großväter hatten, die im Nationalsozialismus, die den Nationalsozialismus erlebt haben, so wie meine Eltern den Nationalsozialismus erlebt haben. Also da gibt es wirklich eine Verbindung und da freue ich mich auch, wenn wir da zusammen dran arbeiten. Und der vierte Punkt eben Orte der Demokratiegeschichte sollten wir nicht ganz vergessen. Zu dem Verlauf, wie wir uns das jetzt vorstellen, wir haben jetzt die Schreibphase Juni, Juli. Wir haben dann parallel, hatten wir schon mehrere Gespräche mit dem Zentralrat der Juden, selbstverständlich. Es wird Gespräche auch laufend geben mit dem Zentralrat. Und ich habe auch nochmal persönlich mit Herrn Schuster ein Gespräch gehabt. Es wird ein Gespräch geben mit den VertreterInnen und Vertretern der Sinti und Roma. Wir werden im Sommer, also im Verlauf bis hin zum September, alle Länder auch konsultiert haben, mit den Ländern, allen Ländern zusammen. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Voraussetzungen. Das haben Sie jetzt schon angesprochen. Für manche Länder ist es drängender, auch der politische Druck drängender. Sie haben zu Recht angesprochen, was in Thüringen schon die Ansage ist von Seiten der AfD, Brandenburg sehr ähnlich, in Oranienburg, Sachsen, Hausen. Wir haben Gespräche, aber die werden auch weitergeführt werden mit Evelyn Zupke. Wir haben mit Herrn Neumerker ein Gespräch gehabt und auch da im laufenden Verfahren. Es gibt im September die Gedenkstättenkonferenz und Ende September soll dann die Endredaktion mit den Gedenkstätten, mit der Arbeitsgruppe zusammen stattfinden. Endredaktion. Dann haben wir hoffentlich ein schönes Papier, das dann, das ich natürlich auch mit dem Ressort, mit meinen Kolleginnen und Kollegen rückkopple, was, glaube ich, sicher und wichtig und gut ist. Und dann ins Kabinett, das muss man sehen. Aber ich möchte gerne, dass es auch im Kabinett diskutiert wird. Und dann geht es im Frühherbst in den Bundestag und in die parlamentarischen Debatten. So. Zu dem, was Kollege Korte Jan gesagt hat, Evaluierung. Also ich meine, da fangen wir ja nicht bei Null an. Die Gedenkstätten, die wissen am allerbesten, was gebraucht wird oder was nach 16 Jahren nichts, wo nichts an Modernisierung oder an Aktualisierung passiert ist, was jetzt drängt. Es sind ja schon einige Punkte benannt worden. Alle Gedenkstätten haben wissenschaftliche Begleitgremien. Alle stehen in engem Austausch mit wissenschaftlichen Einrichtungen, wirklich alle Gedenkstätten. Weitere Instrumente, die kontinuierlich eingesetzt werden, sind Besucherbefragungen. Das ist ja auch total spannend. Wir erleben Besucher, Besucherinnen, die Vermittlung von den Inhalten der Gedenkstätten. Dann eine permanente Reflexion der Bildungsarbeit geht an die Frage von Thomas Hacker auch ran. Dann Austausch bundesweit, aber auch Austausch international durch die AGs. Ich glaube wirklich, der internationale Austausch und der europäische Austausch ist wichtig. Nicht zuletzt auch, weil wir ja das andere Projekt haben, was im parlamentarischen Rahmen ist. Guck mal Janne Schieder an, weil ich weiß, dass ihr das sehr wichtig ist. Das Dokumentationszentrum Gewaltherrschaft, das ist ja auch ein zentrales, breites, weit internationales Thema, was mit Wissenschaft passiert. Und dann wissen wir jetzt schon, wo nachgebessert oder wo überlegt werden muss, wie kann das aussehen. Neue Formate, Jugend erinnert ist ein Format, was sehr positiv ankommt. Wie kann man das noch verbessern, noch verstärken? In Sachsenhausen beispielsweise wurde auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, wurden Formate mit Jugend erinnert, die mich sehr begeistert haben, aufgesetzt. Wie sieht Erinnerungspolitik und in einer Social-Media-Generation aus? Sie haben recht, wenn wir mal angucken, wo generieren junge Menschen, viele junge Menschen, ihr Wissen her, dann ist das natürlich ganz und ganz stark auch über Social Media. Wie sieht das aus? Und was tun wir auch wird getan gegen Desinformation? Das ist ja auch, da spielt ja Erinnerung und Geschichte eine große Rolle, wenn es um Desinformation geht. Da ist ja Herr Putin beispielhaft, also negatives Beispiel, wie Geschichtsrevisionismus aussieht und wie er den mit einsetzt als Waffe in diesem brutalen Krieg. Und wie schaffen wir das Rahmenbedingungen, dass es eine wirkliche Teilhabe von allen gibt, Zugänge von allen, Inklusion, Stichwort, nicht nur als Sonntagssprech, sondern dann tatsächlich umgesetzt. Bei den Finanzen, ja, kann ich nur sagen, es liegt definitiv nicht an uns. Ich weiß, dass der Bedarf groß ist und ich weiß, dass alle Einrichtungen sagen, wir brauchen alleine für die inhaltliche Aktualisierung mehr Kraft, mehr finanzielle Unterstützung. Aber der ganze andere Bereich, den haben wir ja in anderen Bereichen auch, der Zustand der Museen, der Theater, also die baulichen Notwendigkeiten. Das ist ein Riesenthema, das können wir allein, also kann BKM allein nicht, überhaupt nicht meistern, aber das steht natürlich an. Resilienz, Erhalt und Schutz von diesen Einrichtungen. Und deswegen spielt natürlich das Haushalts, die Haushaltsdebatte eine große Rolle. Und ich hoffe, dass wir garantieren können, dass wir mit einem guten Haushalt durchkommen. Es dauert noch ein paar Wochen. Wir können es nicht am 3., also es wird wohl nicht am 3. Juli sein, sondern erst später. Aber im Juli soll der Haushalt dann ja vorliegen. Und da wird sicher auch eine Rolle spielen, die Gleichbehandlung. Sie haben es gesagt, die Gleichbehandlung von Orten, diese 50%. Das ist, ja, ich gucke mir die Sorgenfalten von Frau Behring an, aber das wissen wir schon auch, dass das ein Problem ist. Was ganz sicher so ist, und das war eine Sorge, und ich glaube, das war auch ein Teil einer etwas heftigen Reaktion. Es soll auf keinen Fall, wenn ich jetzt sage, wir wollen die Erinnerungspolitik verträgt Erweiterung, dann geht es aber auf gar keinen Fall auf Kosten der Gedenkstättenarbeit. Also die Angst, dass der Kuchen gleich bleibt, der finanzielle Kuchen, und dann die einen, die jetzt die Gedenkstätten dann abgeben, darum geht es überhaupt nicht. Das ist ganz klar. Wir wollen da auf keinen Fall rangehen, sondern das ist dann Aufgabe für die neuen Bereiche, auch neue Gelder zu mobilisieren oder zu generieren. Aber es geht nicht auf Kosten der Gedenkstätten.
Frau Zupke, bitte. Das jetzt noch so passt, die Frage. Herr Ganzenmüller hat ja schon sehr viel gesagt über das Spezial. Aber ich sage gerne noch mal was dazu, weil nämlich genau das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir, dass genau diese Städten sehr gestärkt werden im neuen Konzept. Hier ist irgendwie der Püschel abgefallen. So. Weil es gibt ja einmal die Ebene der Gedenkstätte, wo das dargestellt wird. Und dann haben wir ja aber eben die Menschen, die damals dort gelitten haben. Und wenn schon viele Menschen gar nicht mehr wissen, was DDR war, was SED war, wissen noch viel weniger Menschen, was war SBZ. Da gucken die halt mit großen Augen an. Und ich finde, das ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, weil es eben eine sehr spezielle Geschichte ist mit diesen Speziallagern. Weil, wie Sie schon gesagt haben, es waren ehemals Konzentrationslager der Nationalsozialisten oder auch Kriegsgefangenenlager. Und die Mischung war eben, dass dort auch Nazi-Verbrecher waren, aber ganz, ganz in manchen Lagern überwiegend politisch unliebsame Menschen und auch sehr junge Menschen, Jugendliche, die verschleppt wurden, erschossen in Moskau, ist ein Buch. Tausende Menschen wurden dort verurteilt von den Russen und verschleppt. Und viele Familien, das belasse ich erstmal dabei, man könnte noch viel damit dazu sagen, zum Beispiel, dass der erste Transport, der ins Frauengefängnis Hoheneck gekommen ist, kam aus Sachsenhausen. Ganz viele Mütter mit kleinen Kindern, von denen ganz viele dort gestorben sind. Viele Menschen haben auch in beiden Diktaturen in diesen Orten gesessen. Auch das ist noch ein Aspekt. Und der heute noch wichtige Aspekt, außer dass die Menschen darüber mehr lernen und wissen sollten, ist, dass auch heute noch Familien leiden unter dieser Stigmatisierung, weil, oh, Speziallager, na, da wird schon was, haben wir bei anderen Dingen auch, das weiß ich. Aber gerade diese Zeit, weil es noch so eng verbunden ist mit dem Nationalsozialismus, ist wirklich eine ganz spezielle Aufgabe. Und ich glaube, brauchen wir sowieso mehr Aufklärung in der Gesellschaft, aber eben ganz viel auch dadurch die Stärkung genau auch dieser Geschichte in den Gedenkstätten.
Wenn Sie mir erlauben, würde ich das gerne ergänzen, weil das ja auch in unserem Gespräch eine Frage war. Wie gehen wir um mit vielen Orten, die Geschichte sind oder an denen Geschichte stattgefunden hat? Und es kommen halt auch bei uns ganz, ganz viele Anfragen an, die sagen, wie sieht es mit dem Badehaus in Wolfratshausen zum Beispiel? Da haben wir dann ein Projekt unterstützt, was offensichtlich unglaublich wichtig ist, wo sie sagen, es kommen viel mehr Leute plötzlich. So, aber wenn wir uns die Liste angucken, was es alles für Orte gibt, sind wir völlig überfordert. Und wie machen wir das? Da haben wir ja drüber geredet. Gibt es, das war auch von Frau Zupke ja ein Vorschlag, dann zu sagen, es gab zahlreiche Frauenhaftanstalten. Aber wenn wir alle bearbeiten, schaffen wir das gar nicht. Also ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass man zentral sagt, zum Beispiel Hoheneck, dass das dann eines ist, ein Ort, Symbol, der für ein Symbol, ja, genau, der für viele steht. Oder Torgau, Jugendberghof, der für viele andere steht. Und das ist eine Frage, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Die Außenlager, das hat ja Herr Wagner auch gesagt, Buchenwald, der hat gesagt, klar, es gibt Mittelberg-Dora, es gibt so viele Außenlager. Bei Ilmenau war ich in einem, in diesen Stollen, die sind wirklich grauenhafte Verbrechen. Aber wie wollen wir damit umgehen? Also wer übernimmt da dann die Verantwortung? Das, glaube ich, wäre für uns eine völlige Überforderung. Das ist aber auch eine Diskussion, wie wir mit diesen, was ja gut ist, wenn in vielen Kommunen gesagt wird, wenn Zivilgesellschaft sagt, da ist aber ein Ort, da wollen wir auch erinnern, da müssen wir dran erinnern. Wer kann da dann die Verantwortung übernehmen und wie ist da das Verhältnis dann zu den großen Gedenkorten? Und das war ja ein wichtiges Thema, was wir auch besprochen haben.
Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde. Für die CDU-CSU-Fraktion Frau Wittmann-Mautz, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin, meine Herren Professoren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, wenn ich jetzt die Aussagen richtig verstanden habe, hat im Vorfeld der Erstellung des Rahmen oder des Entwurfs für ein Rahmenkonzept keine systematische, übergreifende wissenschaftliche Evaluation stattgefunden. Dann gab es diesen Rahmenentwurf, der kommentiert wurde. Ich erspare die Zitate daraus. Mit dem dringenden Hinweis, von diesem Rahmenkonzept Abstand zu nehmen. Und heute haben Sie uns vorgestellt, im Grunde eine Aufteilung zwischen der in einen Teil Weiterentwicklung des bisherigen Gedenkstättenkonzeptes mit den besprochenen Punkten und einen zweiten Bereich, den Sie als Erinnerungspolitik beschrieben haben. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, weil wir ja jetzt eine Genese haben, wie denn dann der Zeitplan und vor allen Dingen auch die Form für den Teil 2, nämlich die Erinnerungspolitik, aussehen soll und wie Sie den Prozess der Erarbeitung dessen, was da rauskommt, Leitlinie, Strategie, Rahmenkonzept, wie auch immer Sie es nennen wollen, wie dieser Prozess dann begleitet wird, in welchem transparenten Verfahren. Haben Sie vor, ähnlich wie bei der Entwicklung des Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg Besatzungsherrschaft, auch da einen breiten, durch Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft erarbeitetes Konzept zu entwickeln? Oder ist es klassisches Regierungshandeln? Dann würde mich von den beiden Experten, Herrn Professor Ganzenmiller, interessieren. Sie haben in Ihrer Stellungnahme beschrieben, auch den Auftrag des Deutschen Bundestags, die verleugneten Opfer entsprechend zu würdigen und dass dieser Prozess noch erheblichen Bearbeitungsforschungsbedarf hat. Wie groß würden Sie denn den im Verhältnis zu dem einschätzen, was heute klassische Gedenkstättenarbeit ist? Zweite Frage. Sie haben in Ihrem Konzept, ist die Rede von einem Kompetenznetzwerk. Auch da würde mich interessieren, genauso wie für die Frage der Finanzierung, welche Vorstellungen Sie dort gegebenenfalls für einen Fonds oder einen Pool haben für Mittel. Dann würde mich für den zweiten Bereich Erinnerungspolitik interessieren von Professor von Frochum. Wie bewerten Sie denn jetzt die Aussage, also zumindest habe ich so verstanden, dass die Aufarbeitung des Themas Kolonialismus nicht in der Weiterentwicklung der Gedenkstättenkonzeption, sondern in dem Bereich Erinnerungspolitik angesiedelt wird? Und was für einen Prozess und welchen Prozess der Einbindung wünschen Sie sich denn an dieser Stelle, zumal ja Orte des Geschehens hauptsächlich in den Ländern, in denen Deutschland Kolonien hatte, entstanden ist. Was stellen Sie sich dafür vor? Und bei der Frage, wie geht man mit den Anfeindungen um oder den Wahrnehmungen von Antisemitismus etc. Und Rassismus, welche Rolle spielt denn da eigentlich linker Extremismus? Den habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Müsste der nicht auch noch aufgenommen werden?
Vielen Dank. Hast du noch was? Dann teilen wir uns wieder. Frau Schieder.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Experten, also wir reden von der Gedenkstättenkonzeption des Bundes, wohl wissend, dass diese Gedenkstättenkonzeption ja nur für Einrichtungen gilt, die von bundesweiter Bedeutung sind und dass im Grunde diese Arbeit der Gedenkstätten dezentral organisiert ist, es die Kulturhoheit der Länder gibt, es auch Zuständigkeiten der Kommunen gibt. Und ich stelle in den letzten Monaten immer wieder fest, dass wir als Abgeordnete konfrontiert werden von allen Seiten mit dem Wunsch, ja, irgendwer muss ja was für uns tun. Und wenn ich dann sage, ja Leute, aber es gibt doch die Kultur heute der Länder, dann sagt man mir, ja, aber da kriegen wir nichts. Also dann hofft man natürlich auf den Bund. Jetzt ist meine Frage, wie kann es denn gelingen aus Ihrer Sicht, dass diese Akteure besser zusammenwirken, dass es eine engere Verzahnung gibt und dass man doch so weit kommt, dass finanzielle Mittel einfach effektiver genutzt werden können und dass man auch die Länder, die da sich nicht so bislang engagiert haben, dazu bringt, auch ihren Beitrag da zu leisten.
Vielen Dank. Ich will da gleich anschließen. Ich denke, bei der Fortentwicklung der jetzt bestehenden Gedenkstättenkonzeption werden Sie noch mal sehr viel Schweiß, Blut und Tränen, auch viel Blut und Tränen investieren müssen, weil auch Sie überlegen müssen, wofür ist der Bund zuständig. Die einfache Antwort zu sagen, der Bund finanziert alles, was von Ländern und Kommunen nicht finanziert wird. So gerne wir es wollten, könnten wir in der jetzigen finanziellen Situation erst recht nicht mehr, aber wir können dem nicht gerecht werden als Bund. Das will ich auch einmal ganz deutlich sagen. Das heißt, wir werden sehr viel gemeinsame Kraft da reinstecken müssen. Was sind die Förderkriterien? Was ist sozusagen national, international Bundesinteresse? Wo sind die Besonderheiten? Was wird bundesmitfinanziert? Ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten. Wird die Ungleichheit, die Sie angesprochen haben, in den Ländern ausgeglichen? Also es gibt an manchen Orten institutionelle Förderung, an manchen nur Projektförderung. Und für welche der in den Bundesländern bestehenden Einrichtungen ist das so? Und wo müssen auch Sie mit Ihrem Verband sehr ernsthaft mit Ländern und Kommunen reden und sagen, es wird nicht ohne euch gehen? Der Bund wird, so wichtig wie das ist, nicht die komplette Defizitfinanzierung übernehmen. Aber das ist das, was ich eigentlich von einer Gedenkstättenkonzeption erwarte, dass man das gemeinsam sozusagen entwickelt und dann dem Parlament vorlegt und dass welche neue Aufgaben dazu gekommen sind. Wie bewegt man sich im Netz bei dem Thema? Es gibt da gute Beispiele. Wie ist das mit den neuen gemischten Gruppen? Also wenn ich BPA-Gruppen habe, dann sind die immer gemischt aus allen Nationalitäten. Also ich merke die Zuwanderungsgesellschaft ganz deutlich. Da muss man neue Antworten drauf finden. Und jetzt mal die letzte Aussage, die ich tun will. Für mich ist es eigentlich unerträglich, wenn wir in manchen Gedenkstätten Jugendgruppen abweisen müssen, weil die Führung nicht durchgeführt werden können. Das will ich als ein Beispiel nur mal sagen, das darf es nicht sein. Auch das muss im Hinterkopf sein, wenn wir als Bund gemeinsam mit Ländern und Kommunen über das Thema Ausfinanzierung der Gedenkstättenlandschaft reden. Und das Thema Kolonialismus kommt heute absolut zu kurz, weil das heute auch nicht das Thema ist. Ich will nur noch einmal sagen, das ist hier nicht vergessen. Der Bundestag hat dazu mehrere Beschlüsse gefällt. Und wir werden dieses Thema extra aufnehmen müssen und gucken, wie das eingebettet wird, aber dann additiv, ohne dass Konkurrenzen zwischen den notwendigen Erinnerungen und Gedenkstätten entstehen werden. Das wollte ich nur noch einmal gesagt haben, weil das heute, glaube ich, es war auch nicht der Ansatz des Gespräches, sondern heute ging es tatsächlich um die bestehende Gedenkstättenkonzeption. Soweit von meiner Seite. Dann für die AfD. Wer von Ihnen wieder? Herr Fromming.
Ja. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eingangs möchte ich doch noch mal auf das Protokoll bemerken, dass es eigentlich guter Brauch war, bei Anhörungen mit Sachverständigen sich, wie der Name schon sagt, an der Sache zu orientieren. Es war schon das zweite Mal heute, Frau Schöneberger, dass Sie irgendwie den inneren Antrieb gespürt haben, auszuteilen in unsere Richtung. Tun Sie es doch das nächste Mal auch substanziiert, dass wir auch darauf antworten können und nicht einfach nur pauschal. Genauso ist auch der Ausdruck, Kollege Professor Ganzenmüller, die AfD oder wir hier Anwesenden seien nicht satisfaktionsfähig. Gut, das ist natürlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen war. Aber ich darf doch darauf hinweisen, dass die Frage, ob eine Partei satisfaktionsfähig ist oder nicht, in einer Demokratie durch den Wähler entschieden wird und nicht jetzt durch solche Äußerungen. Gut, dann gut. Gut, und jetzt habe ich noch, wie vorhin auch, zwei ganz sachliche Fragen, die ich ja hier wohl stellen darf. Und die erste Frage würde ich gerne an Frau Zupke richten. Und zwar würde uns interessieren, wir sind übrigens nicht, weil Sie das eben auch fälschlicherweise behauptet haben, für eine 180-Grad-Wende, sondern ausweislich unserer Programmatik sind wir für eine Erweiterung der Erinnerungskultur auch auf andere Aspekte, insbesondere die positiven Aspekte unserer Geschichte. Und insofern war ja der Widerstand gegen die DDR-Diktatur und auch dann der Mauerfall ein positiver Aspekt. Wir würden gerne wissen, was halten Sie von der Idee, die Mauerkreuze hier ganz in der Nähe des Bundestages in die Gedenkstättenkonzeption des Bundes, da sind Sie, glaube ich, bisher noch nicht drin, aufzunehmen. Und die zweite Frage an Frau Staatsministerin Roth. Nicht weit weg von Berlin befindet sich ein kleiner Flughafen, Rangsdorf, von dem aus sind damals die Hitler-Attentäter, also Stauffenberg, gestartet, um das leider gescheiterte Attentat auf Hitler zu verüben. Wäre das nicht auch ein geeigneter Ort, um in die Gedenkstättenkonzeption des Bundes aufgenommen zu werden? Dankeschön.
Danke. Für die FDP, Herr Hacker noch mal, bitteschön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jan Korte hat ja die Haushaltsthemen tatsächlich angesprochen. Frau Bode hat es noch mal verstärkt. Das Haushaltsrecht des Bundes wird uns leider keinen Investitionsplan für die nächsten 20 Jahre, der notwendig wäre, um alles das auf den Weg zu bringen, was wir auf den Weg bringen müssten, ermöglichen. Aber gibt es denn schon erste Versuche, Zahlen zu fassen, was in die bauliche Erhaltung der Gedenkstätten, was da notwendig wäre? Auch da geht es ja darum, was man mit den Ländern gemeinsam erringen kann. Und auf der anderen Seite, was in die Bildungsarbeit tatsächlich auch zusätzlich investiert werden müsste. Frau Budde hat sehr vorsichtig davon gesprochen, dass es ja Gedenkstätten gibt, bei denen Schulklassen oder Besuche abgelehnt werden müssen, weil das pädagogische Personal nicht da ist. In manchen Gedenkstätten sind es 30-40% der Anfragen. Jetzt macht ein Besuch in einer Gedenkstätte, Konzentrationslager, keinen lupenreinen Demokraten aus einem jungen Menschen, aber er verändert, er bewegt, er regt zum Nachdenken an und ist aus meiner Sicht unerlässlich. Also deswegen, da müssen wir uns tatsächlich auch so ehrlich machen, was ist da notwendig und was können wir in den nächsten Jahren oder die Regierungen, die nach dieser kommen, in den nächsten Jahren dann auf den Weg bringen, darüber nachdenken, die Vorarbeit zu leisten, die Substanz zu untersuchen. Alles das kann man schon angehen, auch wenn ich weiß, dass immer Machbarkeitsstudien etc. auch wieder Geld kosten. Also das ist die Frage der Finanzen ist tatsächlich eine der großen. Wenn wir das Westportal des Deutschen Bundestages betreten, dann sehen wir zwei Bilder von Gerhard Richter. Auf der einen Seite der Birkenau-Zyklus, Fotografien aus Auschwitz-Birkenau, die Leichenhäufen, die dort verbrannt werden, bearbeitet, künstlerisch bearbeitet, und auf der anderen Seite die Farben Schwarz, Rot, Gold, auch von Gerhard Richter, die großen Tafeln. Auf der einen Seite die Demokratiegeschichte, die erkämpft werden musste von den Menschen. Nicht jede Revolution war eine friedliche. Und auf der anderen Seite die Verantwortung, die wir tragen für das, was passiert ist. Deswegen ohne den Nationalsozialismus und die kommunistische Diktatur irgendwo zu beschränken, brauchen wir auch ein positives Bild und werben für die Demokratie in unserem Lande. Und wo sehen Sie da Möglichkeiten, wie man das mit einbringen könnte? Wie gesagt, additiv, nicht irgendwas zu ersetzen, aber auch der positive Blick auf das eigene Land, auf die eigene Demokratieentwicklung erscheint mir in unserer Gesellschaft notwendig.
Vielen Dank. Die Linke hat signalisiert, dass sie keine weiteren Fragen hat. Für Bündnis 90 Die Grünen, bitte Herr Grunde.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Frau Staatsministerin, liebe Claudia, sehr verehrte Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zeit drängt, haben jetzt schon mehrere festgestellt, oder das liegt natürlich auch daran, lassen wir das zu Beginn feststellen, dass natürlich auch in den Wahlperioden 18 und 19 die Dringlichkeit schon angesehen wurde, aber es nicht angegangen wurde. Deshalb sollte auch die Union möglicherweise auch mal einen Schritt zurücktreten und in den eigenen Spiegel schauen, warum das so nicht passiert ist in diesen Wahlperioden, als Frau Grütters Kulturstaatsministerin war. Ich habe zwei Fragen an die Herren Sachverständigen. Zum einen würde ich gern nochmal das Thema der europäischen Dimension von Ihnen, wie Sie da nochmal genauer was hören. Also eben, dass die vielen Tatorte deutscher Verbrechen in Osteuropa liegen, in Frankreich, Griechenland, Italien und anderen Ländern Europas. Wie nach Ihrer Meinung diese europäische Dimension einfließen sollte. Dann möchte ich feststellen, dass natürlich aus unserer Sicht Verbrechen deutscher Kolonialzeit, oder Sie haben es auch geschrieben, könnte in die Systematik der Gedenkstätten aufgenommen werden. So führen Sie es aus, denn diese Verbrechen sind natürlich ebenfalls staatliche Verbrechen, ermöglicht durch rassistisches Denken. Da würde ich gerne auch noch zwei, drei Sätze von Ihnen dazu hören. Wurden viele richtige Fragen gestellt. Jetzt habe ich noch anderthalb Minuten, um mal ganz sachlich, Herr Dr. Frömming, ganz sachlich festzustellen, ein großes Problem mit der nationalsozialistischen Vergangenheit sind ja Vergleiche, die man so locker, die einem so locker über die Lippen kommen oder auch nicht locker, sondern ganz gezielt. Vor 2 Jahren im April 2021 hat Ihnen die jüdische Allgemeine nachgewiesen, ja, Ihnen persönlich, können Sie nachlesen, dass Sie Herbert Grönemeyer mit Goebbels verglichen haben. Wenn Sie mich fragen, stellt sich die Frage, was Sie hier im Deutschen Bundestag eigentlich zu suchen haben, wenn Sie solche Vergleiche stellen. Dankeschön.
Wie rum diesmal die Antwortrunde? Erst du, erst die Sachverständigen. Wie Sie wollen. Wollen Sie? Mir ist es egal. Aber einer muss beginnen. Dann Frau Staatsministerin.
Gut. Frau Vorsitzende hat gerade etwas angesprochen, was auch ein Thema war bei unserem Treffen jetzt Anfang Juni, dass es mitnichten so ist, dass die Gedenkstätten unter Besucher oder Besucherinnenmangel leiden, sondern dass es sehr viele Menschen gibt, die in die Gedenkstätten kommen, dass es auch gut ist, wenn Schulen, wenn junge Leute, wenn Schulklassen kommen und dass es tatsächlich so ist. Das haben einige Ihrer Kollegen ja gesagt, dass es ein Problem gibt, alle Bedürfnisse überhaupt zu erfüllen, dass bestimmte Anfragen gar nicht entsprochen werden kann, weil es fehlendes Personal da ist. Und das ist natürlich wirklich ein großes Problem. Wenn mehr Personal gefunden werden muss, dann steigert es natürlich auch die finanzielle Herausforderung. Aber das kann ja nicht sein, dass die vielen Besucher, die Interesse daran haben, nicht im besten Sinne bedient werden können, weil es Personalnot gibt, aber nicht, weil niemand da wäre, sondern weil man es sich nicht leisten kann. Also es ist wirklich ein großes Thema, darüber haben wir auch geredet. Und ein zweites großes Thema, was die finanziellen Anforderungen an die Gedenkstätten auch nochmal steigert, ist, dass es Security braucht, Schutz. Also wenn, was weiß ich, die Allee, die Lebenshilfe in Buchenwald oder im Nachbar gemacht hat, um an die Opfer der Euthanasie zu erinnern, wenn diese Allee, diese Bäume permanent zerschlagen werden, also richtig mit Macheten so auf die eingeschlagen wird, sie abgeholzt werden, wenn sie kaputt gemacht werden, dann ist es natürlich wirklich furchtbar. Oder wenn Schmierereien passieren und übrigens auch wenn Leitern, Direktoren von Einrichtungen, wenn die bedroht werden, ist es ein richtiges Problem. Das heißt, es ist auch ein Schutzproblem, ein Security-Problem, was auf die Gedenkstätten zunehmend zukommt. Auch dem muss man natürlich gerecht werden können. Und all das kann dann aber nicht von der Programmarbeit weggehen. Also das ist, deswegen verstehe ich tatsächlich, wenn die Gedenkstätten sagen, wir sind so gefordert, wie sollen wir damit umgehen und wie kriegen wir eine finanzielle Ausstattung, auskömmliche Ausstattung. Das so steht ja drin, dass wir dafür Verantwortung haben, aber wie können wir dann auch generieren, dass unsere finanzielle Ausstattung auskömmlich ist. Das will ich nochmal sagen, weil ich fand das ja eigentlich ein positives Signal, dass die Gedenkstätten besucht werden. Übrigens auch international besucht werden. Ich weiß, dass zum Beispiel Dachau ja ganz stark von internationalen Gästen, die in München sind, die fahren dann auch nach Dachau. Das ist in den Programmen mit drin und das finde ich richtig gut. Auch dafür braucht es natürlich die Möglichkeiten, um das auch genügend bedienen zu können. Zu dem Frau Wittmann-Maut, was Sie gefragt haben, was Kolonialismus angeht, da sind wir natürlich dabei, auch weiter, was die Restitution angeht, was Provenienzforschung angeht, gibt es ein Abkommen mit Frankreich, was ich mit der vorletzten Kulturministerin beschlossen habe. Wie lange die jetzige noch im Amt ist, wissen wir nicht. Mit ihr war es auch eher schwierig, um es mal ehrlich zu sagen, überhaupt in Kontakt zu treten. Aber die wissenschaftliche Vereinbarung, die steht ja und da wird auch dran geforscht. Und ähnlich war es übrigens, ich habe mit meiner niederländischen Kollegin so etwas verabredet, der neuen niederländischen Regierung, weiß ich noch nicht. Ich habe den neuen, den designierten Minister noch nicht getroffen. Ich befürchte, das wird nicht so einfach werden, so freundlich zu sagen. Wir starten jetzt den Prozess, was jetzt diesen Lern- und Erinnerungsort angeht, mit Historikern, mit Wissenschaftlern, die sich vor allem mit der kolonialen Geschichte auseinandersetzen. Wir hatten schon einen runden Tisch mit der Black Community, die gesagt haben, gut, dass wir überhaupt mal einbezogen werden, dass man uns fragt, wie geht man mit Kolonialismus um. Wir sind noch nie gefragt worden. Es gibt zivilgesellschaftliche Initiativen. Wir sind wir werden mit Land Berlin und Hamburg arbeiten und mit Universitäten, die ja da sehr stark und toll unterwegs sind. Also sei es jetzt in Berlin, sei es die Universität Thomas Hacker, kennt sie ganz besonders, in Bayreuth, sei es die Uni in Würzburg, die ganz viel zu Kolonialismus arbeitet und die Augsburger kenne ich eben sehr gut. Dann die entsprechenden Museumsdirektorinnen und Direktoren, da ist in Stuttgart natürlich, Hamburg, München, die großen Häuser, mit denen wir auch über die Restitution gesprochen haben, als es um die Benin-Kunstwerke ging, die sind natürlich auch mit einbezogen. Wie kann so ein Lern- und Erinnerungsort aussehen? Und wenn wir diesen Prozess, wenn man diese Vorarbeit sozusagen geleistet hat, dann würde ich super gerne, dass wir überlegen, was ist dann ein geeignetes Format, das auf den Weg zu bringen. Vergleichbar Dokumentationszentrum, vergleichbar Polen, Deutsch-Polen-Haus haben wir ja auch. Also dass wir dann dass wir im Herbst darüber reden, Spätherbst, das wäre ganz gut, dass wir dann da hier im Ausschuss, fände ich richtig gut, darüber auch diskutieren. Übrigens im Herbst, das wäre vielleicht
ein paar zusätzliche Sitzungswochen. Ich weiß nicht, wo
es wäre auch nicht schlecht. Das haben wir ja im Zusammenhang im Humboldt-Forum mit den Einrichtungen Humboldt-Forum, Haus der Kulturen der Welt, die eben auch an diesem Thema dran sind. Und Frau Tesfayesus und Vorsitzende haben ja bei der Sitzung des Humboldt-Forums. Entschuldigung. Ja, und Herr Hacke, ja, ich. Da ging es um 140 Jahre die Afrika-Konferenz und da habt ihr ja gesagt, dass im Bundestag da auch geplant ist, eine Debatte im November zu organisieren. Ich habe heute mit der Kollegin Entwicklungsministerin mit Svenja gesprochen, die dann auch sagt, sie machen große Programme, sie machen eine ganze Woche Programm. Das versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu koordinieren und das soll dann natürlich all in dieses Thema mit einfließen.
Wer möchte? Herr Ganzenmüller, Herr von Vrochen, bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich versuche das ein bisschen zu bündeln. Also bei dem Thema verleugnete Opfer, was ein zentrales Thema ist, würde ich auch gerne noch mal das Thema marginalisierte Opfer hinzufügen, weil das Thema Sinti und Roma ja auch oft vergessen wird. Und das ist ebenso brisant und relevant, nicht nur die sogenannten asozialen Kriminellen, die darunter ja jetzt aktuell auch verstanden werden. Und wie hoch der Aufwand ist, das kann ich nicht sagen. Das müsste man tatsächlich mit den betroffenen Verbänden auch erst einmal aushandeln und gemeinsam entscheiden und überlegen, auf welchen Weg man da geht. Aber natürlich verdienen diese Opfergruppen eine hohe Aufmerksamkeit und da muss was getan werden. Bezogen auf diesen Fonds. Also wir haben ja das Thema Sanierung angesprochen. Da gibt es einen großen Bedarf eben aufgrund des Zustands der historischen Orte. Und natürlich wäre es eine Möglichkeit, das über einen Extrafonds oder eine Förderlinie abzudecken. Ich glaube, was Sie jetzt im Kopf hatten, das war eher so dieses Kompetenznetzwerk Bildung. Da ging es, glaube ich, eher um die Stärkung des Gedenkstättenreferats der Topografie des Terrors. An der Stelle würde ich denken. Und bei dem Bereich des Kolonialismus, also ob der Bereich dem Thema Erinnerungskultur oder dem Gedenkstättenförderung zugeordnet wird, ist ja entscheidend, gibt es historische Orte, die in eine Gedenkstättenkonzeption passen? Kann man das definieren? Findet man, sage ich mal, bis Herbst solche Orte, kann man das auch bis dahin schon auf den Weg bringen, um das dann hineinzuschreiben? Dass solche historischen Orte auch in eine Gedenkstättenkonzeption gehören, finde ich naheliegend. Dass das Thema koloniales Erbe insgesamt, aber weit darüber hinaus geht und auch verhandelt werden muss und auch jetzt verhandelt werden muss, ist, glaube ich, unstrittig. Dann die Frage mit dem linken Extremismus, also an Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen ist das jetzt nicht die zentrale Frage. Aber bezogen auf den Antisemitismus ist das schon relevant. Also es gibt einen linken Antisemitismus, auch im Kontext gerade der Israel-Kritik, die wir heute wieder erleben, auch bezogen auf die postkolonialen Diskurse. Und natürlich muss man sich damit auch auseinandersetzen. Bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern, da stellen sich ja sehr viele Fragen. Es ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube nicht, dass ich die Kompetenz habe, das wirklich zu beantworten. Aber ich habe schon eine Haltung dazu. Ich denke, die Länder müssen in die Mitverantwortung gehen. Und es braucht in den Bundesländern, wo es keine Stiftungen gibt, keine Landesstiftung gibt, sollten die Länder darüber nachdenken, solche Stiftungen zu implementieren. Weil die einfach gute Instrumente sind, auch wiederum für kleinere Einrichtungen, sozusagen, um dort Steuerungsfunktionen zu übernehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt immer wieder die Frage, wie viel institutionelle Förderung brauchen Einrichtungen, wie viel Projektmittel brauchen Einrichtungen. Da gibt es keine goldene Antwort, weil die nicht geförderten Gedenkstätten brauchen Projektmittel, die geförderten Einrichtungen brauchen institutionelle Förderung. Also insofern gibt es da, keine klare Antwort darauf. Und die positiven Aspekte der deutschen Geschichte werden ja behandelt im Bereich der Erinnerungskultur. Es gibt beispielsweise die Orte der Demokratiegeschichte, die sind ja auch ganz gut aufgestellt und die erinnern ja auch an positive Geschichte, wobei man da auch sagen muss, zur Demokratie gehören auch die Gefährdungen, gehören auch die negativen Seiten, gehören auch die Herausforderungen, Demokratie zu bewahren. Auch das wäre ein Thema, was man eben mit aufgreifen muss. Aber ich denke schon, dass diese positiven Aspekte jetzt schon auch in der Erinnerungskultur drin sind und an unseren Orten sind sie in jedem Fall mit drin, weil jeden Menschen, den wir erreichen, sozusagen. Unsere Arbeit ist ja positiv daraus ausgerichtet, Demokratie zu erhalten und zu stärken. Und die europäische Dimension der Verbrechen, wie kann man die stärker mit einfließen lassen? Also ich persönlich bin der Meinung, dass man insgesamt die Verbrechen des Nationalsozialismus viel stärker in einem europäischen Kontext betrachten muss und diskutieren muss, weil die allermeisten Verbrechen fanden im europäischen Ausland statt. Punkt 1. Punkt 2. In unserem Land leben sehr, sehr viele Menschen, gerade aus dem östlichen Europa, gerade mit dem Krieg gegen die Ukraine von Russland aus, gibt es eine große Zuwanderung von Menschen, die unmittelbar von deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg betroffen sind. Und das ist nur eine Gruppe. Und natürlich muss man deren Perspektiven zum Sprechen bringen, muss man viel stärker in die Erinnerungskultur auch einbinden, um eben auch die Vielfalt der jetzigen Gesellschaft und auch der Erinnerungskultur abbilden zu können.
Herr Professor Ganz.
Gut, um das nicht alles zu wiederholen, nochmal drei Punkte, die ich eher ergänzend dazu ausführen wollen würde. Nochmal das unterstreichen gerade, was Olli von Bochen zuletzt gesagt hat. Die europäische Dimension ist natürlich enorm wichtig. Vor dem Hintergrund, dass im Zweiten Weltkrieg weit über 90% der Opfer nicht deutsche Staatsbürger waren. Und zum anderen, dass natürlich auch die Menschen, die auch in deutschen Konzentrationslager, in Konzentrationslager auf deutschem Boden gesessen sind, natürlich aus ganz Europa kamen. Das heißt, dieses Thema ist, glaube ich, gar nicht national zu denken und wird auch, glaube ich, in den Gedenkstätten so nicht gedacht. Und auch in der Bildungsarbeit ist das ein großes Thema. Mit Bezug auf die Gedenkstätten zur SPZ und DDR würde ich aber auch betonen, auch da ist die europäische Dimension wichtig und vielleicht noch ein bisschen unterentwickelt, vor dem Hintergrund, dass die DDR ja Teil eines sowjetischen Imperiums war und gleichzeitig es ja die östlichen Nachbarn auch eine ähnliche Erfahrung hatten. Und auch hier leben natürlich Menschen in Deutschland, die aus diesen Ländern hier eingewandert sind. Also auch das hat eine europäische Dimension, die vielleicht sogar eher noch ein bisschen unterschätzt ist. Zur Demokratiegeschichte würde ich auch sagen, das ist sehr wichtig und es ist auch gut, dass es jetzt eine neue Stiftung gibt, Stiftung Orte der Demokratiegeschichte, die sich darum kümmert. Es gibt aber auch immer Bezüge zu den Gedenkstätten, für die wir stehen. Und sei es nur, dass Demokraten in ein Konzentrationslager oder in der DDR in ein Gefängnis gelandet sind oder die da waren, dann beim Aufbau der Demokratie anschließend sozusagen mitgeholfen haben. Also man kann das gar nicht so klar trennen, wie, glaube ich, manchmal, genau, wie manchmal das, der Anschein erweckt wird. Und gleichzeitig würde ich das unterstreichen, was Oliver von Vorhem gesagt hat. Das ist extrem wichtig, dass wir sozusagen, dass unsere Geschichtskultur sich nicht nur auf die beiden Diktaturen und die Verbrechen konzentriert. Aber es, ich halte es auch nicht für glücklich, wenn wir nun, sondern wir brauchen Demokratiegeschichte und eine Beschäftigung damit, aber ich wäre auch nicht glücklich damit, wenn wir so eine affirmative Haltung dazu entwickeln. Das, glaube ich, reicht nicht, sondern wir brauchen eine kritische Auseinandersetzung mit der Demokratie. Ne? Das, glaube ich, das ist ganz wichtig. Und da ist ja sozusagen diese Stiftung im Aufbau und das Feld im Werden, da finden Diskussionen statt. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass wir da auch zu guter Zusammenarbeit kommen. Letzter Punkt nochmal, weil es angesprochen worden ist, Kolonialismus. Das ist ja bereits Thema, würde ich sagen. Also wenn wir Geschichtskultur als etwas begreifen, was eigentlich von der Gesellschaft ausgeht und nicht vom Staat oktroyiert wird, dann ist das bereits Teil unserer Debatten und ein wichtiger Teil. Und insofern ist es auch lohnenswert zu überlegen, inwieweit das Teil einer Gedenkstättenkonzeption werden kann. Es ist schon darauf hingewiesen worden. Ich würde es auch hier stark von den historischen Orten ausdenken. Da ist es etwas anders gelagert wie bei dem Thema Nationalsozialismus oder SED-Diktatur, weil das, der überwiegende Teil der Tatorte nicht in Deutschland liegen, aber es gibt Täterorte in Deutschland. Aber das muss man in so einer Gedenkstättenkonzeption auch irgendwie verhandeln. Man kann das nicht einfach nur so nebeneinander stellen, sondern es gibt Unterschiede in diesen Themenbereichen. Es gibt auch Unterschiede im Bereich der Verbrechen. Aber, und das haben wir in den Leitlinien versucht, das ist unser Vorschlag, wenn man das möchte. Das ist natürlich jetzt eine Entscheidung, das war uns auch immer wichtig zu sagen, das ist eine Entscheidung, die nicht die Gedenkstätten treffen, das ist eine politische Entscheidung. Aber wenn man diese drei Themen zusammenbinden möchte, dann scheint es aus unserer Sicht nur zu funktionieren, sie ineinander zu Beziehung zu setzen, voneinander abzugrenzen. Und die Klammer könnte sein, staatliche Massenverbrechen. Und das ist, glaube ich, das, was man, woraus man dann auch eine Verantwortung des Bundes ableiten kann für diese Orte. Aber wohlgemerkt, das ist nicht unterkomplex, wenn man das mit reinnimmt, diese drei Themen miteinander zu verhandeln. Das würde ich nicht unterschätzen. Gleichwohl ist es möglich und wir haben das ja auch erlebt mit den Themen Nationalsozialismus und SED-Diktatur. Das war in den 90er Jahren auch ein teilweise schmerzhafter Aushandlungsprozess, die Geschichte dieser beiden Diktaturen irgendwie miteinander in Beziehung zu setzen. Das ist aber gelungen. Und insofern würde ich sagen, ist das für die Frage des Kolonialismus schon auch möglich. Aber wir sind da, glaube ich, gerade erst am Anfang der Debatte.
Vielen Dank. Es war noch eine Frage von Herrn Frömming offen.
Ja. Wenn ich darf, ich würde gerne noch zwei Punkte sagen. Herr Frömming,
mit Rangsdorf. Da gibt es eine Gedenktafel, die gibt es ja schon, aber das nehmen wir mit. Also das war jetzt ehrlich gesagt nicht präsent, aber das nehmen wir mit. Ne? Das ist Brandenburg und dann kann man da ja auch sich nochmal erkundigen. Und zur europäischen Dimension, die scheidende Kommissarin in der Kommission, ich weiß, ist ja noch nicht klar, wer wird zuständig für diesen Bereich, wird es überhaupt eine Bedeutung haben, ich hoffe sehr, hatte angekündigt, dass es eben auch eine europäische, viel stärkere europäische Dimension in der Geschichtsaufarbeitung, in der Erinnerungspolitik geben soll. Die wird es aber wahrscheinlich nicht mehr sein oder sehr sicher nicht mehr sein. Und jetzt gucken wir eben, wie die Kommission sich zusammensetzt, haben aber in anderen Zusammenhängen schon gesagt, wir gucken auch, wer in welchen Ausschüssen für unsere, also welcher Ausschuss dafür zuständig sein wird, wird es der Kulturausschuss sein, müssen wir sehen, um da dann auch die europäische Dimension mit einzubringen, die, glaube ich, wirklich wichtig ist. Ich sage es nochmal, wenn man sich das Wahlergebnis so anguckt von der Europawahl, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dieses Thema zu thematisieren. Und offene Wunden gibt es ja immer noch. Und dass wir da sehr, dass das zwar 80 Jahre her ist, aber ich jetzt an Ostern die erste deutsche Regierungsvertreterin war, die bei dem Gedenken an die Verbrechen in den Ardeatinischen Höhlen in Rom war. Das war schon ein sehr bewegender Moment. Oder in Isieux, die Verbrechen, was die jüdischen Kinder angeht, die alle umgebracht worden sind. Oder wenn ich höre, da müssen wir uns auch darum kümmern, was in Babinja los ist, in der Ukraine, riesengroßes Verbrechen, was da begangen worden ist, dass die dringend Mittel brauchen, um sich zu erhalten, zumal das auch mit angegriffen worden ist, beziehungsweise, genau. Also das ist ein Riesenthema. Und ich finde explizit gut, will einen Punkt sagen, explizit gut, dass Kasberg, das wirklich großartig, diese Haftanstalt, Freikaufanstalt, wie dass sie Teil wird der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Also wir reden über europäische Kulturhauptstadt Chemnitz und die wollen wirklich, dass es mit integriert wird in das Programm als ehemaliger Ort der NS, also NS-Anstalt, dann SBZ, was Evelyn Zupke gesagt hat, und dann SED und dann sozusagen die Verbindung nach Göttingen auch hergestellt wird. Das finde ich richtig, richtig gut. Die haben mir aber auch gesagt, sie haben einen riesen Zulauf. Also sie haben wirklich das ganz toll gemacht, kann ich sehr empfehlen. Haben einen riesen Zulauf, aber sie haben einfach nicht genügend Personal, um jeden Tag aufzumachen oder um tatsächlich die Besucher dann auch zu betreuen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und die Frage, was Sie gesagt haben, Herr Professor Ganzenmüller, staatliches Verbrechen, ja. Wenn es um die Erinnerung in der Einwanderungsgesellschaft geht, bei NSU gibt es aber auch staatliche Verantwortung. Wenn ich die NSU-Verbrechen mir anschaue, wo ja eingefordert wird, dass das eben wir auch mitdenken und mit überlegen, wie gehen wir damit eigentlich um. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Damit schließen wir den Tag. Ich müsste die nächste Runde aufmachen, Herr Frömming. Also wir sind schon 20 Minuten drüber.
Ich bitte nur um 3 Sekunden, weil der Kollege Grundl hat etwas in den Raum gestellt, was mich persönlich angreift und was so nicht richtig ist. 30 Sekunden. Ich war beide Male auch unter meiner Zeit, wenn Sie sich erinnern.
Es ist außerhalb der Tagesordnung dann.
Ja, also vielen Dank, Herr Kollege Grundl, nochmal für die Erinnerung an diesen Tweet. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe Herrn Grönemeyer, den ich persönlich schätze, war auf seinen Konzerten nicht direkt verglichen mit Goebbels. Der Name Goebbels taucht hier überhaupt nicht auf. Sein Auftritt hat mich an den Sportpalast erinnert, so stand das da drin. Wenn Sie direkte Goebbels-Vergleiche suchen, werden Sie in allen Parteien, fast allen Parteien fündig, übrigens auch bei den Grünen. Einer Ihrer Kollegen hat sogar wegen direkten Goebbels-Vergleichen in Richtung CDU sein Mandat aufgeben müssen. Ich habe so etwas nicht getan. Dankeschön.
Das müssen Sie mit der jüdischen Allgemeinen klären, weil so steht es bei denen auf der Seite. Und ich habe nicht empfunden, dass Sie sich bei Herrn Grönemeyer...
Es gibt ein Lied von Reinhard May, das heißt, was in der Zeitung steht. Prüfen Sie die Quellen, ist ja alles da.
Wir schließen den Tagesordnungspunkt damit ab. 4. Ach Quatsch, 4. 1. Den richtigen Tagesordnungspunkt 2. rufe ich auf den Bericht der Bundesregierung. Also vielen Dank nochmal an die Sachverständigen. Es wird vermutlich nicht das letzte Mal sein, dass wir zu diesem Thema hier geredet haben, denn es wird ein harter Prozess werden, miteinander auszuverhandeln, in welchem Umfang Bund beim Gedenkstättenkonzept bei dem fortentwickelten Verantwortung übernehmen kann. Also vielen, vielen Dank und auch gute weitere Zusammenarbeit. 2 Minuten Luftpause und dann geht's weiter. Es geht weiter, nachdem wir die Sachverständigen verabschiedet haben, des Tagesordnungspunktes 1. Und ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 2 auf, den Bericht der Bundesregierung über die Ergebnisse der EU-Kultur- und Medienministertagung vom 14. Mai 2024. Dazu haben wir uns verständigt, dass die Staatsministerin 10 Minuten einleitet und es dann eine Runde je 3 Minuten für die Fraktionen gibt. Die Gruppe ist nicht mehr da, also bleibt es bei den Fraktionen, die in der Fragerunde das Wort bekommen. Dazu anwesend Frau Staatsministerin Rothweiter nochmal herzlich willkommen und Frau Fallenstein-Grüneländer als Referentin im Referat Kulturpolitik in der EU-Koordinierung. Herzlich willkommen im Ausschuss. Und Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich berichte gerne über die letzte Ratssitzung der belgischen Ratspräsidentschaft, die am 13. und 14. Mai in Brüssel stattgefunden hat. Ich will sagen, dass die Belgier wirklich sich sehr bemüht haben, eine sehr gute, aktive Präsidentschaft zu machen. Es gab auch dann schon einen Vorschau, aber da kann ich nicht viel dazu sagen, weil die nicht sehr präzise war, was die ungarische Ratspräsidentschaft angeht, die ab Juli, ja jetzt in ein paar Wochen anfängt. Also ich kann eigentlich überhaupt nichts sagen, weil es war ein paar Überschriften, aber es war noch nicht genau daraus etwas zu schließen. Der schriftliche Nachbericht, der liegt Ihnen vor. Ich werde daher die Punkte herausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Zum einen hat die Ratspräsidentschaft einen Schwerpunkt auch gelegt auf die Stärkung des Kultur- und Kreativsektors durch datengesteuerte Publikumsentwicklung und Unterstützung von Influencern und Online-Inhalteerstellern. Da gab es aber keine Aussprache dazu. Das war von denen so vorgelegt worden. Ein Schwerpunkt der Aussprache, eine sehr intensive Aussprache, war tatsächlich Vorbereitung der Kultur- und Kreativwirtschaft auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und da war auch Position von mir oder von uns, dass wir vor allem auf die Rolle der Kreativen abgestellt haben. Welche Rolle haben die Kreativen in der Schaffung von Kunstwerken? Und wie wird genau dieser Wert oder diese Arbeit, der Wert des kreativen Schaffens erhalten, geschützt? Wie wird vergütet und wie wird die künstlerische Arbeit geschützt, auch Persönlichkeitsrechte geschützt. Also das war der große Rahmen der Diskussion. Und was ist die Rolle von Kulturpolitikerinnen, im besten Sinne Lobbyisten zu sein für das kreative Schaffen, was jetzt nicht heißt, dass KI überhaupt keine Rolle spielt oder keine Rolle spielen soll, aber dass sozusagen wir eben auch sagen, wie kann kreatives Schaffen gestärkt in diesen Auseinandersetzungen oder in dieser Realität sein. Denn zum Beispiel sagen ja Fotografen, Fotografinnen, dass ihr Werk ungenutzt, ungefragt und unbezahlt benutzt wird, was eigentlich nicht akzeptabel ist. Insofern haben wir dann diskutiert über die KI-Verordnung, wo wir uns ja auch von deutscher Seite sehr stark eingebracht haben und innerhalb der Bundesregierung ich mich eingebracht habe, was die Transparenzvorgaben angeht, gegenüber meinen Kollegen vom BMWK und vom BMJ. Und tatsächlich ist es dann auch in die deutsche Position mit eingeflossen, dass das gesagt wurde, wir brauchen Transparenzvorgaben, damit die Fotografin, der Fotograf überhaupt zeigen kann, beweisen kann, aha, mein künstlerisches Werk, meine Fotografie ist benutzt worden, ich wusste davon nichts. Also dass klar ist, wann wird KI benutzt. Und da war eigentlich das insgesamt so, dass es als sehr wichtiger Schritt erachtet worden ist, dass es jetzt tatsächlich darum geht, ob diese Transparenzpflichten jetzt schon dazu führen können, künstlerisches, menschliches Schaffen ideell und finanziell zu stärken. Und jetzt geht es darum zu prüfen, wie die Vorgaben sich tatsächlich, ob und wie die sich in der Praxis bewähren. Der nächste Schritt wird dann sein, dass man jetzt ganz konkret aber auch über das Urheberrecht redet und über das Urheberrecht an die Realität einer KI-Zeit anpasst. Zum Beispiel hat ein KI-Werk ein Urheberrecht. Gibt es großen juristischen Streit? Gibt es eine große juristische Debatte? Gibt es ein, wenn es teilweise mit KI, wer hat denn da das Urheberrecht? Also das ist etwas, was sicher jetzt ansteht, was in den nächsten, auf europäischer Ebene sicher, auf nationaler und auf europäischer Ebene zu diskutieren ist. Es gab eine große Diskussion über das Thema Desinformation als gefährliche Waffe. Das haben vor allem Kolleginnen und Kollegen aus den baltischen Ländern erwähnt, aus Finnland, die sozusagen aus Polen, die unmittelbar adressiert werden von einer Desinformationskampagne, die auch mit KI-generierten Mitteln arbeitet. Und wir haben über Deepfake geredet, Erfahrungen, die unsere Außenministerin gemacht hat, wo ein Video viral abgeht wie nichts von ihr, was aber von ihr gar nicht gemacht worden ist, was plötzlich zu riesengroßen außenpolitischen Irritationen geführt hat. Also wirklich, wo Alarmglocke hoch 10 war, das erzählen eben, das haben berichtet die Kolleginnen aus anderen Ländern auch, dass wir da unbedingt ran müssen. Also Desinformation als gefährliche Waffe und Deepfake, was Persönlichkeitsrechte angeht. Also ich glaube, dass ein großes Thema auf europäischer Ebene es sein wird. Auch da wird darauf ankommen, wer ist die zuständige Kommissarin oder der zuständige Kommissar. Die tschechische Kommissarin war da wirklich sehr, sehr gut in diesem Bereich und sehr intensiv unterwegs. Die wird es aber nicht mehr sein. Deswegen werden wir auch uns einsetzen, dass es über wie die Deutungshoheit über die Kunst, Inhalte in Händen der Künstlerinnen und der Einrichtungen aussieht, wie sieht eine Refinanzierung aus, wie sehen die Urheberrechte aus, wie sehen die Persönlichkeitsrechte aus und wo sind aber auch zu definieren positive Effekte bei KI, gerade im Kultur- und im Kreativbereich. Die Kommission hat bekräftigt, dass sie KI im nächsten Arbeitsplan fortführen will und sich auch für eine angemessene EU-Förderung einsetzen will, um die Potenziale wirksam zu nutzen und Risiken wirksam zu begrenzen. Und auch da sagte die scheidende Kommissarin, dass eine zukunftsgerichtete Strategie unverzichtbar ist. Ich glaube, das stimmt. Unter Top Verschiedenes wurden die Informationspunkte Kulturhauptstadt Europas. Da ist die französische Stadt Bourges 2028 ernannt worden. Dann gab es eine intensive Diskussion, Information und Diskussion über das ganze Thema Kulturgüter, die in kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört, angegriffen oder systematisch angegriffen werden, wie in der Ukraine. Dazu gab es in Den Haag eine Konferenz zur Konvention zum Schutz des Kulturerbes bei bewaffneten Konflikten. Dann ging es um die Frage Ukraine. Da gab es drei wichtige Bereiche, drei wichtige Punkte. Zum einen eine Konferenz in Litauen, die am 11. bis 12. Juni, die hat am 6. bis 7. Juni in Vilnius stattgefunden, zusammen mit der UNESCO, wo es genau um die Frage Krieg gegen die Kultur ging und ein Vilnius-Plan for Action beschlossen worden ist, dem wir uns angeschlossen haben. Es gab in Berlin am 28. und 29. Mai im Vorfeld von Vilnius eine Konferenz vom Crisis to Future, New Responsibilities for Museums in der Ukraine. Da haben sehr viele Museen, ich glaube über 100 Museen, haben teilgenommen. Es kamen 260 Vertreter, Vertreterinnen ukrainischer, polnischer, deutscher Museen, anderer Kultureinrichtungen, die eine verstärkte Kooperation verabredet haben. Und die Ergebnisse dieser Konferenz in Berlin sind dann in die Konferenz in Vilnius eingeflossen. Und die Ergebnisse aus Berlin und Vilnius sind wiederum eingeflossen in die Konferenz, die in Berlin stattgefunden hat. War das letzte Woche? Also die große Ukraine-Wiederauf-Rekonstruktionskonferenz. Und bin ganz stolz, dass wir es geschafft haben, dass der Tagesordnungspunkt Kultur und Angriff auf die Kultureinrichtungen, also Krieg gegen die Kultur, der ja systematisch geführt wird, dass es ein eigenständiges Panel war. Die haben sich sehr, sehr, sehr bedankt, die Ukrainer, und haben gesagt, wir könnten das von ukrainischer Seite gar nicht so machen, denn Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt in der Ukraine gesagt wird, jetzt brauchen wir aber einen Wiederaufbau von einem Museum, sagen andere, wir brauchen aber vielleicht jetzt erstmal das Krankenhaus oder eine Einrichtung, wo Prothesen für Kinder gemacht werden. Und haben sich sehr bedankt, dass es sowohl auf europäischer Ebene von uns thematisiert worden ist, dass bei den EU-Fazilitäten 50 Milliarden, die ja bereitgestellt werden, dass wir von außen sagen, es muss auch um Kultur gehen. Letzter Punkt, zwei Punkte. Wir haben schon mal mobilisiert, dass in der nächsten Kommission das Thema Kulturpolitik also aufgesetzt ist, weil tatsächlich versucht worden ist, dass es Kultur gestrichen wird im Portfolio der Kommission, einer zuständigen Kommissarin. Da haben wir jetzt wirklich richtig mobilisiert. Und wir haben dafür mobilisiert, dass in EU-Legislativakten, die Auswirkungen auf Kultur haben, die Kultur aber regelmäßig vergessen wird, und dass wir die Querschnittsklausel im Artikel 167, wo es um Kultur geht, jetzt zugrunde legen wollen, dass eben in Legislativakten Kultur integriert wird und nicht nur mit den Auswirkungen zu kämpfen hat.
So, vielen Dank. Dann gehen wir in die Fraktionsrunde für die CDU-CSU. Herr Mösbock.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin. Vielen Dank für den Bericht. Ich steige direkt ein mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie haben sich ja darüber ausgetauscht, wie die Entwicklung und Nutzung von KI-Technologien in den einzelnen Mitgliedstaaten funktioniert und was die jeweilige Regierung macht, um im KI-Bereich die Kultur- und Kreativwirtschaft zu fördern. Daher ist meine Frage, wie steht Deutschland hier im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten da, und können wir auch hier in dem Bereich was von anderen Mitgliedstaaten lernen, wenn es gute Praktiken aus anderen Ländern gibt? Können Sie ja vielleicht irgendwie Beispiele nennen, und dann wäre meine Anschlussfrage, sind Sie da auch schon im Austausch mit den Verantwortlichen, etwa Schweden zum Beispiel ist da ja wohl relativ weit und können Sie da schon was berichten. Dann hatten Sie kurz die positiven Aspekte von KI in Ihrem mündlichen Bericht gerade erwähnt. Im schriftlichen Bericht waren jetzt eher die Sorgen, hatte ich das Gefühl, im Vordergrund. Da wäre jetzt meine Frage, Sie haben jetzt gerade auch noch mal gesagt, das Urheberrecht, glauben Sie, dass die Regulierung mit dem AI Act und dann hier in Deutschland durch das Urheberrecht, insbesondere 44b Urhebergesetz, der Urheberrechtsgesetz, dass das nicht ausreichend reguliert ist? Was ist Ihre Position dazu, dass da noch mehr reguliert werden müsste? Und dann würde ich noch das Thema Online und Influencer ansprechen, das Sie ja auch besprochen haben. Hier ist die Schlussfolgerung der Sitzung, dass man die Aufforderung bzw. die Ermutigung der Mitgliedstaaten zum Influencer unterstützen hier als Schlussfolgerung hat. Daher frage ich Sie zunächst mal, wie stehen Sie zu dieser Schlussfolgerung, Influencer zu unterstützen, und wie wird Deutschland sich diesem Thema annehmen? Gibt es von Ihrer Seite aus bereits Pläne, um Influencer zu unterstützen? Und dann vor dem Hintergrund, was ist denn eigentlich ein Influencer? Wie definieren wir das? Was genau wollen Sie da unterstützen? In welche Richtung soll das gehen? In welcher Form sollen diese Leute dann agieren? Dann würde ich ganz kurz nochmal die Themenauswahl und die Tagesordnung ansprechen. Was wir sehr positiv finden, ist, dass die Kulturminister sich wieder mit dem Thema Ukraine auch beschäftigt haben, weil es eben weiterhin relevant ist, weil auch weiterhin dieser Krieg tobt und der sich auch weiterhin natürlich gegen die Kultur der Ukraine wendet. Deswegen befürworten wir uns das sehr. Was wir uns auch wünschen würden, dass gerade vielleicht auch im Bereich der EU-Kulturminister auch das Thema Antisemitismus besprochen würde. Vielleicht könnte da gerade eine deutsche Kulturministerin dieses Thema ja auch aufsetzen und diesen Aspekt und diesen Schwerpunkt auch mal in diesem Kreis setzen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die SPD, Herr Schneider, bitte.
Jawohl, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im Namen meiner Fraktion danke ich Staatsministerin Claudia Roth auch für den informativen und ausführlichen Bericht von der Tagung des Rates. Die Schlussfolgerungen adressieren die aktuellen Fragen und Herausforderungen, mit denen wir im Kultur- und Medienbereich konfrontiert sind. Auf ein paar gehe ich noch ein und meine Fragen dann direkt dazu. Es ist richtig, dass Influencerinnen und Influencer, Online-Content-Creators im Zeitalter sozialer Medien zentrale Instanzen und Multiplikatoren sind der Meinungsbildung, im Guten wie im Schlechten. Daher ist es wichtig, ihr Verantwortungsbewusstsein zu stärken und sie als VermittlerInnen demokratischer Werte zu gewinnen. Sie sind reichweitenstarke, potenzielle Verbündete im Kampf gegen Desinformation und Deepfakes. Deshalb meine Frage auch, im Prinzip schließe ich mich dem Kollegen Mörseburg mit der Fragestellung an, was gibt es schon für Umsetzungsprioritäten der Bundesregierung für diese diskutierten EU-Vorschläge. Was die KI in der Kultur- und Kreativwirtschaft angeht, würde ich im Prinzip auch mich den Fragen des Kollegen Mörseburg anschließen. Sie haben auch schon vieles ausgeführt. Welche Schwerpunkte verfolgt die Bundesregierung beim Einsatz und der Anwendung von KI in der hiesigen Kultur- und Kreativwirtschaft? Ich komme deshalb direkt zum Thema Kulturgutschutz. Der Vorstoß der Niederlande mit der Konferenz zur Den Haag-Konvention zum Schutz des Kulturerbes bei bewaffneten Konflikten im Mai bestätigt aus unserer Sicht die dringende Notwendigkeit, Kulturgüter in Deutschland als schützenswert anzuerkennen und in das KRITIS-Dachgesetz zu integrieren. Die kürzliche Berufung des Geschäftsführers des Deutschen Kulturrates in den Umsetzungsbeirat der nationalen Plattform zur Stärkung der Katastrophenresilienz ist vor diesem Hintergrund ein positives Signal. Und unsere Frage dazu, in welcher Weise ist die Bundesregierung in die Diskussion und in den Prozess um den besseren Schutz des deutschen Kulturerbes im Katastrophenfall und in Konfliktsituationen bislang involviert? Wie ist hier der aktuelle Stand? Zur Ukraine oder dem Wiederaufbau des Kultursektors dort gibt es schon erste oder zuverlässige Einschätzungen zu den kriegsbedingten Gesamtschäden am ukrainischen Kulturerbe. Und wie ist der aktuelle Diskussionsstand innerhalb der Bundesregierung bezüglich einer deutschen Beteiligung am kulturellen Wiederaufbau? Und zuletzt begrüßen wir die unterstützende Haltung der Bundesregierung zum Vorschlag Frankreichs, einen EU-weiten Kulturpass einzuführen. Und da schließe ich mit der Frage, wie sehen die diesbezüglichen Umsetzungspläne aus? Was ist diskutiert worden? und welche kulturellen Bereiche sollen davon abgedeckt werden, alles analog zum Kulturpass in Frankreich und in Deutschland, oder wie lauten die Ideen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die AfD, Herr Renner, bitte.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. In der hier besprochenen Ratstagung der EU-Kultur- und Medienminister am 14. Mai wurden neben anderem auch die Ratsschlussfolgerungen und das Thema Unterstützung, Influencer und Online-Inhaltersteller angenommen. Ich will nicht über alles in diesen Punkten reden, sondern nur diesen Punkt beispielhaft aufgreifen. Hier wird die Stärkung der kognitiven Fähigkeiten der Influencer als Zielvorgabe gefordert. Allein schon dieses Detail zeigt doch, welcher Ungeist hier herrscht, nämlich mit welcher Selbstverständlichkeit der Bürger bevormundet und erzogen werden soll. Und das in einer Arroganz, die schon gar nicht mehr merkt, was hier mündlich und schriftlich formuliert und festgehalten wird. Glauben Sie denn wirklich allen Ernstes, dass dieses eine staatliche Aufgabe sein sollte, nämlich die Stärkung der kognitiven Fähigkeiten der Influencer? Falls ja, dann würde ich doch vorschlagen, fangen Sie doch am besten an mit der Stärkung der kognitiven Fähigkeiten der ÖRR-Redaktionsstuben, denn dort grassiert doch tatsächlich eine ideologisch höchst einseitige Schlagseite. Natürlich, es ist richtig, für Rechtssicherheit zu sorgen. Es ist wichtig, dass ethische Fragen geklärt werden müssen. Das sind Selbstverständlichkeiten. Tatsächlich kann das übliche weitere Wortgeschwalle wie Diversität, Medienkompetenz, Desinformation nicht über das eigentliche Ziel hinwegtäuschen. Geschafft werden nämlich soll die staatlich bevormundete Erringung und Verteidigung der Lufthoheit über die freie Meinungsäußerung im Internet sein. Eine Softzensur, die auch durch Steuergeld bezahltes Erreichen einer angestrebten Meinungsmehrheit. Dazu sind alle Mittel recht und es müssen geeignete Multiplikatoren und Werkzeuge wie etwa Influencer staatlicherseits auf die richtige Haltung gebracht und geeicht werden. In meinen Augen ein zutiefst antidemokratischer Gedanke. Dieses EU-Konstrukt und die Konstrukte und damit auch der Austausch mit diesen Konstrukten bedeutet nicht mehr Demokratie, mehr Freiheit, mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, sondern auch und gerade für die deutschen Bürger in jedem Punkt das glatte Gegenteil. Die EU-Wahl hat es doch gezeigt. Die Bürger merken es langsam. Immer schmerzhafter, immer eindringlicher. Aber machen Sie ruhig so weiter. Euer politisches Ende ist nahe und das wissen Sie ja auch. Und das wissen Sie ja auch. Wie eure permanenten AfD-Sidekicks heute zum Beispiel ja ganz genau gezeigt haben. Herzlichen Dank.
Ich gehöre noch zu der Generation, die, wenn man nicht das Du angeboten bekommen hat, auch nicht duzt. Und ich würde gerne geduzt werden. Ich bin ansonsten hier sehr höflich und sehr formal.
Habe ich geduzt?
Ja.
Wo denn?
Das entscheide ich nicht nur bei Ihnen, sondern bei vielen anderen auch selber, ob ich das geduzt werde oder nicht.
Euer, also euer.
Das ist eine sehr grundsätzliche Sache, das würde ich auch jedem anderen, von dem ich das nicht angeboten habe, genauso mitteilen. So, dann hätten wir jetzt für die FDP Herrn Hacker.
Ja, und manchmal ist das Ende einer Redezeit auch eine Wohltat. Wir sind beim Lieblingstagesordnungspunkt, den ich seit vielen, vielen Sitzungen, wie ich seit vielen, vielen Sitzungen immer wieder betone, weil jeder von uns, jede von uns sich das Lieblingsthema raussuchen kann und dann die BKM beantworten muss, was sie diskutiert oder nicht diskutiert oder was vielleicht diskutiert worden. Und wir sind auch immer mal, das gut gemerkt, immer sehr gut vorbereitet, damit wir auch in den aktuellen Fragestellungen exakt sein können. Ich möchte aber kurz zwei, drei Bemerkungen auch zu der nächsten Ratspräsidentschaft machen, weil ja der 1. Juli sehr nahe treut und wir alle ja schon seit Monaten eigentlich darauf schauen, was denn Viktor Orban und die ungarische Ratspräsidentschaft Gutes für uns tun wollen. Im Moment scheint die Sorge noch nicht ganz so begründet zu sein, zumindest die ersten Formulierungen der Schwerpunkte kann man mehr oder weniger auch mittragen, nur einige versteckte Hinweise sind da. Schlimmer ist aber, finde ich zum Beispiel, dass die ungarische Regierung mit den Mitgliedsparlamenten offensichtlich nicht bereit ist, über die Ratspräsidentschaft zu reden, weil wir vom Europaausschuss seit Wochen versuchen, für eine digitale Schaltung, für einen Besuch, für irgendeine Art von Kontaktaufnahmen die Ratspräsidentschaft einzuladen und miteinander zu diskutieren. Und Terminvorschläge, die wir gemacht haben, wurden abgelehnt. Terminvorschläge seitens des Europaministers aus Ungarn können nicht gemacht werden. Wir sollen weiter Terminvorschläge machen. Also es deutet alles darauf hin, dass vielleicht die Kommunikationslage tatsächlich eine sehr schwierige wird. Nichtsdestotrotz, das nächste Halbjahr wird von der europäischen Seite ja auch mit der Neuaufstellung der Institutionen ausreichend Arbeitsmöglichkeiten geben, dass vielleicht auch tatsächlich von den Dossiers in den nächsten halben Jahr weniger kommt. Nichtsdestotrotz hat der Europäische Rat am 14.05. in seinen Schlussfolgerungen die Mitgliedstaaten aufgefordert, die digitale Kompetenzen bei den Einrichtungen und Fachleuten der Kultur- und Kreativbranche zu fördern, sowie die Entwicklung von interoperablen Instrumenten, von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und von Förderprogrammen zur Stärkung der digitalen Prozesse in den Einrichtungen zu erleichtern, um die Einrichtungen auf diese Weise in die Lage zu versetzen, sich in der wandelnden digitalen Landschaft souverän zu bewegen. Welche konkreten Maßnahmen hat sich denn die Bundesregierung davor genommen, um dann diesen Auftrag des Europäischen Rates zu erfüllen?
Vielen Dank. Die Linke ist nicht da. Für Bündnis 90 die Grünen, Herr Grunde.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erst einmal herzlichen Dank auch von unserer Fraktion für den Bericht. Sehr verehrte Frau Staatsministerin, ich komme sofort zu den unseren geliebten InfluencerInnen. Ich glaube, es ist uns natürlich allen klar, dass es vor allem dann problematisch wird, wenn Inhalt und Werbung vermischt werden. Also wenn die NutzerInnen nicht mehr wissen, wer zu ihnen mit welcher Absicht spricht. Und im Internet gilt letztendlich natürlich auch gelten die Grundsätze unserer Medienregulierung und es gilt auch, diese Medienregulierung durchzusetzen. Und umso relevanter ist es, jetzt hierzuvor konsequent auch in Medienbildung für alle zu investieren. Wo sieht BKM da die Möglichkeiten? Wie stärken wir Medienkompetenzen? Dann zum KI. Ähnlich gelagert. Ich glaube, es geht vor allem um den Schutz von Rechten der Kreativen gegenüber global operierenden Tech-Unternehmen. Wie verbessern wir die Sichtbarkeit von menschlicher Kunst auf Online-Plattformen? Kollege Mörseburg hat da, glaube ich, aber auch die richtigen Fragen gestellt, denen ich mich anschließe. Ich schließe mich ausdrücklich auch dem Plädoyer des Kollegen Schneider für den Kulturpass an, der uns natürlich gerade haushalterisch einiges abverlangen wird, aber es ist nicht leicht, aber ich glaube, es ist es wert, hier konsequent weiter zu arbeiten. Und dann, was mir gefallen hat, ich sehe sehr positiv den Faktencheck, den German Austrian Digital Media Observation, die sich zur Faktencheck-Plattform Fakten gegen Fakes zusammengeschlossen haben, oder eben auch die bewährte Faktenchecks von Korrektiv. Hier zeigt sich nochmals auch die Bedeutung von gemeinnützigem Journalismus. Welche Ansätze verfolgt die BKM bei der Förderung von Medienkompetenz? Was wären aus Ihrer Sicht wichtige Maßnahmen, um auch außerhalb der Schule die Medienbildung in der Bevölkerung zu verbessern? Und welche Rolle soll die Vermittlung von Digitalkompetenzen dabei sprechen? Große Fragen. Ich freue mich auf die Antwort.
Große Antworten für die jetzt.
Ja, da bin ich jetzt völlig überfordert.
Das ist, aber das Thema ist immer so und ich kann Ihnen versichern, Frau Staatsministerin, das ist egal, wer hier als Staatsministerin sitzt. Ich kenne zwei, die hier gesessen haben und das ist völlig egal, ob die Fragen von der Opposition oder Koalitionsfraktionen kommen. Die sind immer bis ins Tiefe gehend und es ist, glaube ich, nur ein oder zwei Mal in der Legislatur. Sie haben das Wort.
Deutlich gesagt, dass das für ihn das zentrale Kulturförderinstrument ist. Jetzt weiß ich aber nicht, wie einflussreich Herr Macron ist. Das ist das so. Und das Problem ist, wir haben angefangen, die Kooperation mit der französischen Kollegin, mit Rima Abdul-Malak, ganz toll, haben überlegt, weil Frau, jetzt gucke ich die Vorsitzende an, weil Anke Rehlinger ja gesagt hat, wir haben ein riesen Interesse, dass das Deutsch-Französisch endlich möglich ist, weil sie sagt, bei uns kommen doch alle und kaufen bei uns ein und umgekehrt in Frankreich. Also das muss so. Und da sind wir dabei, leider noch nicht, haben es noch nicht ganz fertig, weil das auch, weil uns die Mittel ausgehen. Aber wir sind dabei, ein Konzept zu entwickeln, dass es deutsch-französisch möglich ist. So, ich habe versucht, seit Januar einen Kontakt mit der französischen neuen Kulturministerin herzustellen. Das hat nicht geklappt. Es ging aber nicht nur mir so, es ging auch dem spanischen Kollegen so. Sie hat sich überhaupt nicht zurückgemeldet, Termine abgesagt, eine Stunde bevor sie angesetzt waren, mit allem drum und dran. Also eigentlich ein unfreundlicher Akt. Nicht nur uns gegenüber, sondern auch dem, wie gesagt, dem spanischen Kollegen, der extra wegen ihr nach Brüssel gekommen ist, um sie zu treffen, und hat dann auch eine halbe Stunde vorher erfahren, dass sie gar nicht gedenkt zu kommen. Leider, vielleicht ist sie gar nicht mehr nächste Woche, wir wissen es nicht, aber wir arbeiten auf jeden Fall mit den Leuten, die in Frankreich für den Kulturpass zuständig sind, intensiv dran. Ich konnte aus Zeitgründen es vorher nicht mehr sagen, aber es gab einen Austausch, auch bei der Sitzung über den Kulturpass, weil in der Zwischenzeit Spanien den hat, ein bisschen anders aufgestellt als bei uns. Die unterscheiden nach unterschiedlichen Bereichen, gibt es dann extra was für Technologiezugänge und nach sozialer Herkunft. Das finde ich schwierig, weil dann hast du sofort so eine Stigmatisierung. Aber die sind besser ausgestattet, die kriegen 300 Euro, also sind richtig gut ausgestattet, sind aber voll dabei, das weiterzumachen. Die Dänen sind mit unserem Team am Besprechen, weil sie unser Modell gerne möchten. Das gerne einführen möchten. Slowenien hat mich eingeladen zu berichten, die würden das auch gerne machen. Zypern macht einen Kulturpass und Italien hat ihn gehabt in der letzten Regierung. In dieser Regierung haben sie ihn umgeswitcht, das heißt jetzt irgendwie anders, aber es bekommen die, die besonders gut sind in der Schule, was ich eigentlich genau falsch finde. Also ich habe auch mit meinem Kollegen gesagt, warum denn die, die besonders gut sind, sollen doch eigentlich die, die besonders schlecht sind oder die gar keinen Bock auf irgendwas haben, den Kulturpass kriegen, um mal motiviert zu werden. Aber auf jeden Fall gibt es das in Italien auch, Carta Culturale heißt es da. Und das hat dazu geführt, dass wir festgestellt haben, es gibt jetzt so viele Länder, die Interesse haben oder die es schon machen und die sagen, Mensch, das ist wirklich positiv, dass wir die Initiative einbringen wollen jetzt in der nächsten Kommission, dass das ein europäisches Instrument sein kann. Also wir wollen dafür werben, nochmal, dafür muss man halt wissen, wer dafür zuständig ist, und dann wollen wir das auch vorschlagen, dass es einen europäischen Kulturpass gibt, in dem dann eben die Zugänge möglich sind. Weil der italienische Kollege sagt ja, er will auch, dass die Italiener bei uns das dann und umgekehrt. Also das schaffen wir aber nicht allein, das muss man dann europäisch angehen. Zu Ungarn, weil Thomas Hacker das angesprochen hat, ich hatte tatsächlich ein Gespräch mit dem ungarischen Kulturminister, der kam auch nach Berlin, hat sich sehr interessiert gezeigt, aber bisher auf die Frage, was jetzt genau geplant wird, war nur das Stichwort Demografie. Aber was jetzt hinter sich versteckt, war wirklich, ich kann es nicht sagen, es war Schutz kulturellen Erbes, das ihn sehr interessiert hat, wo sie wohl überlegen, Erfahrungen von der Konferenz, wo es um die Schlossparks und Gärten und Museen ging, was in Potsdam war, in Sanssouci, weil die Bäume ja in unseren das Kulturerbe, Bäume, Wald, das hat ihn sehr interessiert, und ich weiß aber nicht, ob sie es tatsächlich aufsetzen. Das Versprechen war, dass in der ungarischen Ratspräsidentschaft weitergearbeitet wird an dem Thema, das sie mir jetzt, wo sie mich nachgefragt haben, KI, Kultur, Kreativwirtschaft, ohne dass es wirklich schon klarer war. Es war erstmal ein Austausch über das, was in den Ländern passiert. Ich kann das gerne noch mal bitten, dass man das vom Protokoll her zusammenfasst, aber es ist besonders profund und viel war es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich will da gar nicht so drum rumreden, wir haben genau das Problem, dass die Realität viel weiter ist, glaube ich, was KI angeht, als wir es überhaupt uns vorstellen können, beziehungsweise als dass es da schon Rahmenbedingungen gibt. Zuständig bei uns auf Regierungsebene ist BMJ und ist BMWK. Und unser Beitrag war jetzt eher, weil Sie gesagt haben, Sie lesen im Protokoll eher diesen kreativen Ding, war schon gegenüber den beiden Ressorts auch zu sagen, vergesst bitte, bitte die Urheber nicht. Vergesst bitte nicht die Kreativen, die ja, was weiß ich, ein Foto machen oder ein Buch schreiben. Die Literaturübersetzerinnen haben unglaublich Sorge, dass sie nicht mehr gebraucht werden, weil ja auch Leute unterwegs sind, die sagen, Gedichte braucht man gar nicht mehr, das Schreiben, das ist alles KI zukünftig. Was irgendwie Quatsch ist, du kannst vielleicht ein Shakespeare-Sonett nachvollziehen, aber nicht das, was Shakespeare heute machen würde. Also da sind wir dran, das ist so ein bisschen meine Funktion auch innerhalb der Regierung, so die Kreativen lobbymäßig zu unterstützen. Konkret wird jetzt dran gearbeitet, im Urheberrecht tatsächlich das zu erweitern im Bereich KI-generierte. Wie heißt das? Sie haben es mir aufgeschrieben. Es war klar, es wird einen Anpassungsbedarf geben im Urheberrecht, aber da sind wir jetzt dran, wie das dann formuliert werden soll. Aber ehrlich gesagt, auf alle Ihre Fragen, wir sind nicht besonders, man ist nicht besonders weit und wir können nur aus den Ratschlussfolgerungen, haben Sie mich ja auch gefragt, da wird dann gesagt, Influencer sind zentrale Figuren in der Online-Welt. Ja, gut, das ist eine Schlussfolgerung, die meinungsbildend sind und Rollenmodelle darstellen, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, es wird versucht, mit Medienbildung dann zu zeigen, ja, wie sieht denn, wie kann ich das Gute und das Schlechte voneinander trennen? Oder es wird Rolle und Auswirkung der Influencer identifiziert, und es sollen Wege aufgezeigt werden, die Chancen und Risiken wirksam anzugehen. Da muss man es aber nochmal sagen, wo sind die Chancen und wo sind die Risiken? Also wo sind die Chancen zum Beispiel in der Literatur, bei den Übersetzungen, dass man sagt, die KI kann eine Vorübersetzung machen, aber der Übersetzer, der Literaturübersetzer oder die Übersetzerin macht daraus dann ein literarisches Werk. Also Sie sehen, man ist wirklich richtig am Anfang auf der kulturpolitischen Debatte, wie man damit umzugehen hat. Wir haben jetzt mit Fotografen auch ein kleines Panel gehabt bei einer großen Veranstaltung, wo eine Fotografin gesagt hat, sie will das alles auch nochmal aufschreiben, was für sie positiv ist, wie ihr KI hilft, ihr Werk auch bekannter zu machen. Also sie ist so bekannt in der ganzen Welt zu machen, aber dann braucht sie eben auch den Vermerk, dass ihr Foto zugrunde liegt. Also da sind wir ganz am Anfang und da bin ich gerne bereit, von Ihnen auch Vorschläge aufzunehmen, weil auch bei uns im Haus wir noch lange nicht so weit sind. Also wir haben eine tolle Abteilung, aber wir wollen das jetzt mit den zuständigen Häusern nochmal zusammen uns hinsetzen und überlegen, wer ist wofür zuständig und mit den Ländern das auch nochmal machen. Es geht auf jeden Fall um Schulung, um Weiterbildung, auch über KI von Kulturschaffenden. Es geht um digitale Skills, es geht um Bildung und dafür auch um eine mit Einsatz von KI, wie kann das aussehen? Also große Suche, große, viele, viele Fragezeichen. Ich kann Ihnen das so überhaupt noch nicht mehr beantworten. Thema war Cybermobbing, ein riesengroßes Thema. Auch da wurde gesagt, wie kann man da rechtzeitig Kompetenzen für junge Menschen, für Kinder und junge Menschen schaffen, dass sie weiterbilden, damit sie sich gegen dieses Mobbing wehren können. So, dann haben Sie noch gefragt zu Antisemitismus. Das spielt natürlich in der Frage, wo wir über Erinnerungspolitik und geredet haben, eine Rolle. Ich will nicht verhehlen, dass innerhalb der Europäischen Union, wenn ich den 7. Oktober thematisiere, es sehr unterschiedliche Prioritäten gibt. Und das haben wir ja, erleben wir ja auch, dass außenpolitisch da leider überhaupt nicht an einem Strang gezogen wird und dass es immer einsamer wird, ehrlich gesagt. Also ich habe das auf jeden Fall angesprochen, dass es vorher den Antisemitismus schon gab, aber dass es nach dem 7. Oktober ein drastisches Anwachsen gab und dass, wenn ich das sage und wenn man einfordert, wie gehen wir eigentlich auch auf europäischer Ebene mit anwachsendem Antisemitismus um, das ja nicht heißt, dass man nicht die Situation in Gaza und die humanitäre Herausforderung jetzt unterschlägt. Aber es gibt eben heftig andere Reaktionen. Wir haben über Kunstfreiheit geredet, wir haben über Boykotts geredet, wir haben über, was ich unmöglich fand, dass es Aufrufe gab, Eurovision Song Contest, die israelische Künstlerin zu boykottieren, nicht zuzulassen. Nicht viele, die meine Position vertreten haben, dass ich das unmöglich fände, sondern dass wir uns ja eingesetzt haben, dass sie auftreten kann über ein NDR, der bei uns federführend ist in dem europäischen Medienboard. Aber das ist wirklich, also das, da fällt wirklich was auseinander, auch jetzt, was die Anerkennung von Palästina als Staat angeht, haben Sie ja gesehen, das ist sehr unterschiedlich innerhalb der Gemeinschaft und das der Europäischen Union und das spielt sich in diesen Debatten auch ab. Also niemand sagt, man muss den Antisemitismus nicht bekämpfen, das sagt niemand. Aber die Prioritäten sind durchaus unterschiedlich. Und jetzt entschuldigen Sie mich, dass ich ein bisschen so rumgesülzt habe, was KI im Einzelnen angeht, aber wir sehen bei uns im Haus, dass wir erheblichen Bedarf haben, uns mit dieser Frage sehr viel intensiver auseinanderzusetzen, was die Auswirkungen auf das kreative Schaffen angeht, um das zu schützen und das Urheberrecht zu bewahren. Deswegen die Transparenzvorschriften und auf der anderen Seite aber auch nochmal wirklich zu generieren, was ist denn hilfreich, warum und wo kann uns KI helfen. Und da sind unsere Leute auch dabei.
Vielen Dank. Dann gehen wir gleich zum zweiten europäischen Thema rüber, zum Tagesordnungspunkt 3. 2 ist damit abgeschlossen. Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt, Europäisches Medienfreiheitsgesetz und zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU.
Ganz Sekunde, kann bitte jemand anrufen drüben, weil ich ab 17 Uhr auf der Regierungsbank sitze. Sollte, Plenumsdienst habe, dass ich noch hier bin. Machen Sie das Parlamentskabinett.
20 Minuten sind wir durch. Ja? Na klar.
Das bitte bekannt gemacht wird.
So. So, dann haben wir jetzt das Format, das nicht nochmal eingeführt werden muss, sondern dass es eine Runde der Fraktionen gibt, jeweils 2 Minuten und dann die Möglichkeit zu antworten. Und neben Frau Roth hat Herr David Nejar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Platz genommen. Meiner wird übrigens auch immer falsch ausgesprochen, mein Name. Referent im Referat K31, internationale Zusammenarbeit im Medienbereich, Deutsche Welle und Rundfunk. Herzlich willkommen im Ausschuss. Wir fangen an mit der SPD in der ersten Runde. Herr Schneider.
Vielen Dank nochmal, Frau Vorsitzende. Wir begrüßen das Europäische Medienfreiheitsgesetz als weitere zentrale Säule, um die Freiheit und Integrität des europäischen Informationsraums zu gewährleisten und diesen besser vor Angriffen von außen und innen zu schützen. Der EMFA liefert einen einheitlichen Rechtsrahmen, um Qualität der Mediendienste zu fördern, den Medienpluralismus europaweit zu stärken sowie faire Wettbewerbsbedingungen für Medienunternehmen zu garantieren, ohne dabei nationale Schutzstandards abzusenken. Der EMFA ist lediglich mindestharmonisierend und gesteht den EU-Mitgliedstaaten weitgehende nationale Gestaltungsmöglichkeiten zu. Wir danken der Bundesregierung auch insbesondere dafür, dass sie die medienrechtliche Verfassungstradition Deutschlands in den Verhandlungen durchgesetzt hat und die Bundesländer ihre Interessen einbringen konnten. Ich komme zu unseren Fragen. Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung für die nationale Durchführung? Und rechnen Sie mit der Notwendigkeit eines nationalen Durchführungsgesetzes? Welchen aktuellen Herausforderungen und Gefährdungen für den Mediensektor in Deutschland widmet sich die Bundesregierung derzeit? Mit welchen wesentlichen Herausforderungen rechnet die Bundesregierung in nächster Zeit? Wie beurteilt unsere Bundesbeauftragte für Kultur und Medien die Notwendigkeit von verbesserten Schutzmöglichkeiten für bedrohte oder angegriffene Journalistinnen? Und welche zusätzlichen Maßnahmen halten Sie, Frau Staatsministerin, für geeignet? Wie wurde der Grundsatz der Staatsferne auf dem Mediensektor mit Blick auf die EU-Mitglieder Polen, aber insbesondere auch Ungarn thematisiert. Welche konkreten Ergebnisse haben die Beratungen ergeben? Und zuletzt, welche konkreten Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, um die Medienkompetenz oder auch das Medienvertrauen der Bevölkerung in Deutschland zu fördern? Danke.
Vielen Dank für die CDU-CSU, Herr Mössow.
Vielen Dank. Der EMFA ist beschlossen und ich bin froh, dass gerade auch durch die deutsche Kritik Schlimmeres verhindert werden konnte. Der Kommissionsvorschlag, der zu Beginn auf dem Tisch lag, ging deutlich zu weit. Er war weder mit dem Amsterdamer Protokoll noch mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang zu bringen. Wir als Unionsfraktion haben ja eine Subsidiaritätsrüge hier im Deutschen Bundestag beantragt. Der Bundesrat hat eine Subsidiaritätsrüge auch am 25.11. beschlossen. Seitdem gab es zahlreiche Verbesserungen. Sie sind in Ihrem Bericht, Frau Roth, zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags nach abgeschlossener Beschlussfassung vor allem auf Artikel 5 und 6 der EU-Verordnung eingegangen. Die Kritik des Bundesrats war jedoch deutlich weiter als nur an den beiden Artikeln. Können Sie vielleicht noch mal skizzieren, wie die inhaltliche Kritik der Länder hinsichtlich der Gewährleistung inhaltlicher Vielfalt und redaktioneller Freiheit, also Artikel 2, 3 und 4, dann in der finalen Fassung Niederschlag gefunden haben? Nach der von der Bundesregierung übermittelten Unterrichtung über den Abschluss eines EU-Gesetzgebungsverfahrens vom 3. Mai 2024 werde derzeit, so heißt es, die nationale Durchführung vorbereitet, einschließlich der Prüfung, ob es ein nationales Durchführungsgesetz braucht. Wie weit ist diese Prüfung und zu welchen Ergebnissen sind Sie bisher bei dieser Prüfung gekommen? Ganz kurz noch zum neuen Europäischen Gremium für Mediendienste. Welche nationale Regulierungsbehörde oder Stelle wird für die ordnungsgemäße Anwendung des Medienrechts bei uns in Deutschland sorgen und die deutsche Vertretung in dem Europäischen Gremium übernehmen? Wie erfolgt die Auswahl und wer ist für die Entsendung zuständig? Werden die Bundesländer dabei einbezogen und wie funktioniert die Finanzierung? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Grundel.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, EMFA ist beschlossen. Ich, im Gegensatz zum Kollegen Mörseburg, sehe ich oder möchte ich mal feststellen, dass der Bundestag keine Subsidiaritätsrüge ausgesprochen hat. Und ich das auch, also anders als der Bundesrat, das stimmt, aber ich glaube, es ist sehr gut, dass der Bundestag das nicht gemacht hat, weil sonst generell die Zuständigkeit der europäischen Ebene in Abrede gestellt worden wäre. Also ich bin heute froh zu sein, dass wir den EMFA haben. Unterschreibe ich natürlich auf jeden Fall. In einzelnen EU-Mitgliedstaaten sah es in den letzten Jahren nicht gut aus mit der Unabhängigkeit des Journalismus. Ich zähle sie jetzt nicht mehr alle auf, denn auch, würde ich mal sagen, da muss man ein waches Auge behalten, auch wenn das Gesetz da ist, damit, weil selbst dieses gute Gesetz die bestehenden Herausforderungen in einigen EU-Ländern nicht sofort lösen wird. Zum Beispiel neuerliche Kampagne gegen den Sachverständigen Raja Nedljikov, der uns hier im Ausschuss am 15. Mai erst über die Lage in Serbien informierte, zeigte Einschüchterungen und Hetzkampagnen, denen Journalistinnen und Expertinnen in den Nachbarländern der EU ausgesetzt sind. Hier braucht es weiterhin unser Engagement und unseren Schutz. Innerhalb der EU ist die schnelle und konsequente nationale Umsetzung der Anti-Slap-Richtlinie der nächste dringende Schritt. Meine Frage wäre, wie unabhängig wird das neue Board für Mediendienste sein? Wie ist die Unabhängigkeit der neuen Struktur in EMFA verankert? Und wie wird die Integrität deutscher journalistischer Beiträge auf Online-Plattformen durch EMFA geschützt? Und welche Auswirkungen haben die neuen Regeln auf den bereits staatsfern finanzierten und politisch unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland?
Jetzt sind erst Sie dran, genau, Herr Renner für die AfD, bitte.
Ja, danke schön. Zum Thema Europäisches Medienfreiheitsgesetz, EMFA, kann ich mich nur als Mitglied der AfD-Fraktion wiederholen. Als Vorlage diente unter anderem das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Beide, EMFA und Netzwerkdurchsetzungsgesetz, halten wir nach wie vor für falsch. Brauchen wir auch nicht mehr groß diskutieren. Hier wurde bewusst die Büchse der Pandora, die Büchse staatlicher Zensur geöffnet. Dass dies nunmehr auch auf EU-Ebene geschieht, muss einen nicht überraschen, jedoch alarmieren. Ein Beispiel, wie hier agiert wird, habe ich ja vorher schon dargestellt. Anders als die Frau Bundeskulturministerin sehen wir ganz und gar nicht, dass die wesentlichen Stellungnahmen des Deutschen Bundestages vom 29. November 2022 hier durchgesetzt wurden. Die einzelnen Kritikpunkte hier nochmal aufzuzählen, macht dann aber offensichtlich doch auch keinen Sinn. Wir kritisieren noch immer die Rechtsform der Verordnung anstelle einer Richtlinie, das geplante European Board for Media Services, die unstatthafte Privilegierung etablierter Haltungsmedien. Man zielt auf Staaten mit der haltlosen Unterstellung, dass diese angeblich weniger Medienfreiheit hätten. Man untergräbt insgesamt die nationale, auch unsere nationale Souveränität, die Subsidiarität und unser föderales Prinzip. Falls es zur Abstimmung kommt, wir lehnen diesen Tagesordnungspunkt zur Kenntnisnahme ab, falls es zur Frage kommt. Dankeschön.
Für die FDP, Herr Hacker, bitte.
Wie man eine Kenntnisnahme ablehnen könnte, wenn sie zur Abstimmung aufgerufen wäre, entschließt sich meiner Weisheit. Aber immerhin haben wir jetzt eine Bundeskulturministerin. Auch das ist ja eine Verkündung hier im Kulturausschuss. Also das Ministerium wird wohl aufwachsen über die nächsten Jahre. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass die Kollegen von der SPD jetzt so in das hohe Loblied des European Media Freedom Acts einsteigen. Denn wir haben ja gemeinsam in der Koalition einen durchaus kritischen Antrag gestellt, der die Subsidiaritätsrüge des Bundesrates einstimmig getroffen, nicht komplett unterstützt hat, aber doch wesentliche Punkte nochmal betont hat und auch mit in die Diskussionen nach Europa gegeben hat. Und auch das Europäische Parlament hat ja durchaus in seinen Stellungnahmen Verbesserungen versucht in den Bereichen, wo es um Zuständigkeiten gibt oder auch wo es um Unabhängigkeiten der Medienaufsicht oder der zukünftigen jetzt zu implementierenden Medienaufsicht geht. Und deswegen meine konkrete Frage nach der Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien. Das Europäische Parlament hat eben gefordert, dass das Board komplett frei von Einflüssen der Kommission zu gestalten sei. Das Board soll nun häufig in Beratungen mit der Kommission die Einhaltung von Standards im Bereich der Medienfreiheit sicherstellen. Das EP forderte, diese Beratungen wegzulassen, unabhängig eben. Weshalb wurde hier nicht dem Willen des EPs entsprochen und dadurch die Unabhängigkeit des Boards von der Kommission gewährleistet? Im ersten Entwurf hieß es noch, dass Entscheidungen im Einvernehmen getroffen werden müssen. Mit der Kommission im Einvernehmen, dann kann ich es mir auch eigentlich sparen, eine weitere Meinung zu haben. Das ist dann abgeschwächt worden in Absprache. Und das Europäische Parlament wollte eben vollständige Unabhängigkeit. Gibt es da Gründe oder wissen Sie, wer vielleicht die entsprechenden Einflussgeber, Influencer, haben wir auch schon diskutiert, waren, die das verhindert haben?
Sie dürfen.
Also ich bin total froh, dass Deutschland ebenfalls zugestimmt hat, weil es sah vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren so aus, als wären wir im Camp von Ungarn und von Polen. Und das wäre, glaube ich, ziemlich verheerend gewesen. Das Camp hat sich übrigens jetzt gerade verändert, aber das sage ich gleich noch was dazu. Dann ging es in der Bundesregierung durchaus kontrovers zu, wer hat die Zuständigkeit, wer verhandelt das eigentlich? Verhandelt das die Bundesregierung oder verhandeln das die Länder? Die Länder haben den Anspruch erhoben, dass es geht um Medien, also es ist ihre Länderkompetenz. Bundesregierung hat gesagt, da geht es aber um wirtschaftliche Interessen, also sind wir das. Ich habe mich auf die Seite der Länder geschlagen und habe gesagt, das ist aus meiner Sicht, geht es um Schutz von Journalisten, ich glaube, Sie haben es gesagt, ne? Es geht tatsächlich um die Unabhängigkeit von Journalismus und deswegen teile ich die Auffassung der Länder, dass es die Länder federführend verhandeln sollen, mit einer in enger Abstimmung und Kooperation mit uns. Das war dann sozusagen der Kompromiss. Der Bundeskanzler hat sich dem angeschlossen. Und dann haben die federführende Verhandlung hatten die Länder, für die Länder Heike Raab und ich. Aber wir haben das wirklich immer zusammen gemacht. Ich habe in x Videokonferenzen und Gesprächen mit den Ländern haben wir Positionen abgestimmt. Und wir sind tatsächlich gekommen von einer Deutschland lehnt ab und ist überhaupt nicht verhandlungsbereit, hin zu einem wirklichen Akteur, da übertreibe ich jetzt nicht, sondern zu einem sehr, sehr, sehr konstruktiven Akteur, was die Veränderung und die Verbesserung und die Verhandlung angeht. Und ich weiß, dass es gab große Befürchtungen, es gab zum Teil bei den Ländern Befürchtungen, dass eingegriffen würde, vor allem wenn es um Finanzgeschichten geht, ne? Also die Finanzhoheit, dass man da nicht von außen eingreift. Was die Rechte der Verleger angeht, war ein Thema, was für die Länder von großer Bedeutung war, dann auch für mich als Verhandlerin. Und es waren vor allem auch die ZDF und ARD, die da sehr kritisch waren am Anfang. Wirklich sehr kritisch waren und gedacht haben, die sollen sich da raus sein. Wir haben das wirklich gut hingekriegt. Also ich würde es jetzt nicht so positiv sagen, wenn ich es nicht wirklich glauben würde, dass es positiv ist und dass wir uns ganz breit erstens eingebracht haben und dann auch deutsche Errungenschaften nicht abgebaut worden sind, sondern europäisiert worden sind. Das muss man ja auch mal sagen. Ich habe gesagt, uns geht es ja darum, nicht jetzt wie Ungarn, die ein ganz anderes Interesse hatten oder haben, oder wie die PiS-Regierung in Polen, die ja versucht hat, die Unabhängigkeit platt zu machen und Staatsmedien eingerichtet hat, sondern uns geht es darum, aus unserer historischen Verantwortung heraus unsere Errungenschaften zu erhalten und sie nicht einzuschränken. Also man kam in dieser eher kritischen Haltung von zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Das ist sehr ernst genommen worden. Deswegen sage ich gleich, an welchen Punkten ich glaube, dass wir uns wirklich durchsetzen konnten. Und jetzt bei der letzten Sitzung, als wir in Brüssel waren, war unmittelbar vorher durch die neue Regierung in der Slowakei ja schon was gemacht worden, was man aus Ungarn kennt oder was man aus Polen gekannt hat, dass die nämlich die platt gemacht haben. Übrigens mit der Begründung hat die Kulturministerin gesagt, dass sie da nicht positiv in den Medien abgebildet worden ist und deswegen machen sie Platz. Also die haben gesagt, es muss Regierung, es hat auch der Ministerpräsident, es war die Kritik, dass sie unverblümt gesagt haben, sie sind mit den Programminhalten nicht einverstanden, weil die Regierung nicht positiv abgebildet wird und deswegen haben sie ein Platt gemacht. Und die Frau Jurova, die Kommissarin, die wirklich toll ist, die tschechische Kommissarin, leider hört sie auf, hat dann gesagt, und deswegen ist es so gut, dass wir EMFA haben. Deswegen ist es gut, dass wir ein Mittel an der Hand haben, weil das, was sich in der Slowakei jetzt abgespielt hat, kann nicht ohne Antwort bleiben. Und wie schwierig es ist, wenn sowas mal platt gemacht worden ist, zeigt sich ja in Polen. Mein polnischer Kollege war jetzt seit Januar eigentlich intensiv damit beschäftigt, wieder zu versuchen, eine unabhängige Medienlandschaft wieder in Polen hinzubekommen, nachdem es wirklich richtig, richtig brutal zuging gegen erheblichen Widerstand. Er ist jetzt gewählt worden ins Europäische Parlament. Die neue polnische Ministerin werde ich Montag treffen. Wir haben am Dienstag eine Regierungskonsultation in Warschau, wo ich sehr gespannt bin, was sie erzählen wird und berichten wird. Also Slowakei zeigt tatsächlich, was abgeht und wie Regierungen die Medien sich untertan machen wollen. Und deswegen ist es so gut, dass wir EMFA haben. Nochmal, es war gut, dass Kritik geübt worden ist, aber dass wir konstruktiv mit dieser Kritik umgegangen sind. Und ich will explizit mich bedanken bei der Stellungnahme, bei Bundestag, weil die Stellungnahme hat uns die Verhandlungen in Brüssel wirklich einfacher gemacht. Es hat einen guten Rückenwind gegeben, dass wir auch noch mal aus dem Bundestag eine konstruktive Kritik hatten. Und deswegen wäre eben diese Subsidiaritätsklage mit Verlaub aus meiner Sicht nicht konstruktiv gewesen, sondern man hätte sich ins Ausgestellt und man hätte Punkte, die wir schon erreicht hatten. Also wenn wir jetzt gesagt haben, wir stimmen prinzipiell, wir stimmen so nicht zu, wir machen eine Subsidiaritätsklage, wir stimmen nicht zu, dann wäre unsere Verhandlungsposition gleich null gewesen und dann hätten Positionen, die wir jetzt durchgesetzt hätten, wären sogar eher wieder zurückgeholt worden. So, jetzt zu Ihrer Frage. Es handelt sich bei EMFA um eine Verordnung, die also sozusagen unmittelbar ja in Kraft tritt. Aber, also das heißt, die braucht keine Umsetzung auf nationaler Ebene, weil eine Verordnung ist eine Verordnung. Aber es gibt Artikel des EMFA, die einen Richtliniencharakter haben und die adressieren die Mitgliedstaaten und verlangen möglicherweise ein Tätigwerden von den Mitgliedstaaten. So, und dann muss auch geguckt werden, was die Verordnung angeht, dass nationale Regelungen nicht im Widerspruch zu den Regelungen von EMFA sind. Und jetzt wird geprüft, manche sagen, wir brauchen gar nichts machen, weil wir sind gar nicht tangiert. Also es ist nicht etwas, wo wir erzwungenermaßen etwas ändern müssten. Andere sagen, das muss jetzt aber erst nochmal geprüft werden, was auch richtig ist. Und deswegen prüfen Bund und Länder, ob und gegebenenfalls wo durch EMFA ein Anpassungsbedarf entstanden ist und stimmen sich hierzu ab. Das läuft jetzt im Moment. Als Mediengesetz betrifft der EMFA viele Punkte der Landesgesetzgebung. Aber auch wir sind natürlich angehalten, als Bundesregierung zu gucken, ob es bei der Bundesgesetzgebung Anpassungsbedarf bedarf. Eher bei uns eher, glaube ich, zurückhaltend, wenn ich Sie angucke. Aber das wird natürlich geprüft. Ich kann sagen, es gibt so einen Punkt, der war Frankreich vor allem wichtig. Der war bei uns eher sehr zurückhaltend, was das Thema nationale Sicherheit angeht und gegebenenfalls Maßnahmen von Kontrollen. Da sind jetzt so manche Innenminister auf die Idee gekommen, das mal zu überprüfen, ob das nicht auch was für uns wäre, was die in Frankreich haben. Aber im Moment ist das der aktuelle Stand. Dann Schutz der Unabhängigkeit von Journalistinnen und Journalisten. Da sehe ich eine große Notwendigkeit, dass es auch dabei bleibt. Das war uns super wichtig, dass wir auf europäischer Ebene die Regelungen so austarieren, dass es eben negative Auswirkungen auf die deutsche Medienordnung in diesem Bereich nicht geben kann. Und das, glaube ich, ist wirklich gelungen. Das haben wir wirklich umsetzen können. Im EMFA verankerten Grundprinzipien schützen jetzt europaweit und auch in Deutschland die Unabhängigkeit von Journalistinnen und Journalisten. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich unsere Standards, die jetzt ein verbindlicher Mindeststandard sind für Medienvielfalt und Medienfreiheit, unabhängig von nationalen politischen Entwicklungen, tatsächlich uns zu verdanken sind. Also anderen nicht und ehrlich gesagt Frankreich auch nicht, die ja da eher auch in eine andere Richtung gegangen sind. Zur Unabhängigkeit des Boards, das war tatsächlich ein heftiger Streitpunkt, weil die Kommission da sozusagen dominant rein wollte. Da haben wir bis zur letzten Minute verhandelt und das war den Ländern extrem wichtig, dass es ja nicht sein kann, dass die Kommission da dann so eine zentrale Funktion hat. Das war wirklich für uns und für die Länder einer der wichtigsten Punkte, dass wir gesagt haben, es muss eine konsequente Staatsferne geben im Medienbereich. Und wie soll das staatsfern sein, wenn die Kommission sich da dick und fett in so ein Board reinsetzt? Und es kann nicht durch eine neue zentrale Aufsichtsstruktur der Kommission konterkariert werden. Das war nämlich der ursprüngliche Plan. Im Rahmen der Verhandlungen ist es jetzt gelungen, dass die Unabhängigkeit des Boards von der EU-Kommission weiter zu stärken. Also weiter zu stärken. Das Europäische Parlament wollte, glaube ich, noch konsequenter, wie Thomas Hacker gesagt hat, gehen. Im ursprünglichen EMFA-Entwurf vorgesehene verpflichtende Mitwirkungsrechte, wollte die Kommission, verpflichtende Mitwirkungsrechte, die wurden gestrichen. Also die wurden weitgehend gestrichen. Und das Sekretariat, das ist der Kompromiss, das Sekretariat wird jetzt zwar von der EU-Kommission gestellt, ist aber ausschließlich den Weisungen des Boards unterworfen und so klar unabhängig von der EU-Kommission. Also das, ja. Ja, kommt. So, also das war aber, ne, das war wichtig. Und ich habe das am Anfang, aber das ist klar, das ist die, war klar, das wäre eine rote Linie gewesen für Bund, also für die Länder und für uns auch. Das, und jetzt ist das mit dem Sekretariat, was gestellt wird, aber der Board, das sind diejenigen, die Weisungen geben und nicht die Kommission. Finanzierung, was, das geht alles über die Länder. Ne? Moment. Das können Sie ja. Genau, die Kommission finanziert das Sekretariat. So, mehr nicht. Und deswegen stellt, also die Kommission stellt das Sekretariat, das heißt, sie zahlen das, also die finanzieren das, aber sie sind weisungsgebunden. Die können jetzt nicht ihre, genau.
Ungebunden gegenüber der
Kommission. Nee, der Board kann, nein, genau. Board genau, die haben jetzt, genau, die sind Sekretariat, aber der Board entscheidet. Dann war das mit den Landesmedien. In den Board kommen die Landesmedienanstalten, also die Länder sind dabei. Das war die Frage. Genau, das war der Punkt, dass wir auch gesagt haben, das ist tatsächlich die Kompetenz und das sollen die Landesmedienanstalten dann entscheiden. Dann haben wir Stärkung Mediendiensteanbieter im Verhältnis zu großen Plattformen war ein Thema. Die Sorge, dass es negative Auswirkungen hat auf den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe mit beiden Intendanten jetzt noch mal vor kurzem geredet. Beide sagen, ja, sie sehen, dass es nicht passiert. Ihre Sorgen sind unbegründet. Und jetzt geht es um den Zeitplan einer Umsetzung, Anpassung. Die Veröffentlichung im Amtsblatt war am 7.5.24. Die meisten Vorschriften finden erst ab dem Jahr 25 Anwendung. Wichtigstes Datum ist der 8.8.25. Dann treten insbesondere die Vorschriften für den Quellenschutz und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kraft. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir können echt zufrieden sein. Und es war eigentlich ein vorbildliches, also ein sehr kooperatives, vorbildliches Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Wir sind immer gemeinsam aufgetreten. Wir haben immer gemeinsam mit der Kommissarin verhandelt. Wir haben bei den großen Sitzungen, wo es um EMFA ging, immer gemeinsam Redezeiten geteilt, Land, Bund. Die Länder haben angefangen und dann kam der Bund. Und ich glaube, wir haben damit auch ziemlich viel Vertrauen wiedergewonnen. Am Anfang sah es wirklich anders aus.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Kenntnisnahme. Für das Protokoll formuliere ich es mal so. Ich sehe zunächst keinen Widerspruch bei den Fraktionen FDP, SPD, Bündnis 90, die Grüne und CDU, CSU, was die Kenntnisnahme angeht. Die AfD widerspricht der Kenntnisnahme. Damit ist es trotzdem zur Kenntnis genommen. Und für das Protokoll, die Gruppe Die Linke ist nicht anwesend. Das muss auch mit ins Protokoll. Deshalb vielen Dank zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes. Insgesamt vielen Dank für die Sitzung, die damit geschlossen ist. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.